Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit André Hatting, herzlich willkommen. Ja, der Frühlingsanfang, der ist jetzt eine gute Woche her. Morgen beginnt die Sommerzeit und die Temperaturen, die klettern langsam nach oben. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für der Deutschen liebstes Hobby, das Gärtnern. Ob Balkon, Terrasse oder Schrebergarten, die meisten, die wollen es schön bunt und lebendig haben. Aber nicht allen gelingt das. Und damit es gelingt, gibt es René Wardas. René Wardas ist Gärtnermeister aus Börsum. Börsum liegt eine halbe Autostunde südlich von Braunschweig. Aber er ist nicht irgendein Gärtnermeister. Er ist ein mobiler Pflanzenarzt. Guten Morgen, Herr Wardas. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Wardas, mobiler Pflanzenarzt. Heißt das, wenn jemand Sie anruft und nicht mehr weiter weiß, dann kommen Sie mit Ihrer Arzttasche vorbei?
Ja, zum Beispiel. Aber auch natürlich online, das heißt also oder telefonisch. Das kommt immer darauf an, wie groß der Schaden ist. Also die erste Diagnose versuche ich natürlich übers Telefon irgendwie oder auch übers Internet zu bekommen, damit man eben abschätzen kann, ja, fahre ich da jetzt hin oder fahre ich nicht hin? Weil manchmal ist es wirklich so, dass man dann auch ja mehrere 100 Kilometer fahren muss und da muss man da natürlich vorher genau wissen, was anliegt.
Gibt es so ein Erzgespräch, wie es das ja bei anderen Ärzten, die mit Menschen zu tun haben, auch gibt? Da ruft man dann an und dann sagt die Assistentin, ja, worum geht es denn genau? Und genauso machen sie eine Einschätzung auch. Und sie haben auch, wie der mobile Arzt, der sich um die Menschen kümmert, eine Arzttasche, die ist aber nicht weiß oder rot, die ist grün. Was haben Sie denn da so drin als Erstversorger?
Also alles, was ich brauche zur Erstversorgung, also wenn ich dann unterwegs bin, das heißt also, da habe ich so die einzelnen Mittelchen drin, die ich brauche. Natürlich habe ich ja eine Lupe drin, um was zu vergrößern. Ich habe da so ein kleines Mikroskop drin, was man dann so, heute ist ja alles möglich, an Laptop anschließen kann. Da kann man sich auch also das Schadbild genauer angucken. Natürlich auch eine Schere. Manchmal muss man auch was abschneiden. Also auch das ist dabei. Und die einen oder anderen Kräuter, die ich dann eben mal schnell aufkochen kann und wo ich die Pflanze mit behandeln kann.
Beim Menschenarzt ist es ja häufig die Grippe oder die Erkältung. Also mit denen hat er am häufigsten zu tun. Und bei Ihnen, beim Pflanzenarzt?
Also die häufigste Krankheit ist immer noch so die Pilzerkrankung. Mhm. Also wenn man von Erkrankung ausgeht. Aber oft ist es halt wirklich auch nur, dass die Pflanze einfach einen falschen Standort hat, dass die Pflanze falsch behandelt wurde. Also auch das ist oft so, dass da eben gar kein Schädling vorhanden ist.
Sie leben in Norddeutschland, Sie legen einige Entfernungen zurück, das haben Sie vorhin schon gesagt. Was war denn die weiteste Entfernung? Mussten Sie zum Beispiel schon auf eine ostfriesische Insel?
Also die weiteste Entfernung ist eigentlich ja schon fast Spanien gewesen.
Oh.
Also das ist halt schon so.
Das ist dann nicht mehr Norddeutschland.
Ja, genau, das ist halt so die weiteste Entfernung. Aber sonst kommt es also wirklich so, dass ich also von Braunschweig nach München fahre oder auch dann eben Berlin. Also es ist deutschlandweit. Also ich habe also schon Anfragen aus den Niederlanden zum Beispiel. Also auch das ist alles möglich. Und ich hatte jetzt vor kurzem, das weiteste ist Shanghai gewesen.
Also, Shanghai.
Genau, und da habe ich versucht, einen Hausbesuch rauszuholen, aber das war wohl gar nicht so.
Und was hatte der oder die Kundin in Shanghai? Was war das Problem?
Also das ging dann auch über meine Internetseite. Das heißt also, ich habe da so eine 24-Stunden-Sprechstunde. Da kann man dann auch Bilder hochladen von den Krankheiten, dass ich mir das angucken kann. Und das war eine Bürogemeinschaft oder irgendwie, die hatten da so eine Büropflanze, die eigentlich sehr schön aussah. Also die sah früher sicherlich mal schön aus, aber die hatte dann auch gar keine Blätter mehr. Na, da konnte ich auch eigentlich nicht viel machen, aber trotzdem wäre ich zum Hausbesuch da gerne mal vorbeigeflogen.
Kann ich total nachvollziehen. Sie arbeiten aber nicht nur ambulant, sondern auch stationär. Sie haben ein Pflanzenkrankenhaus. Wie viele Betten oder Beete haben Sie da?
Also das sind ungefähr 400 Quadratmeter, die ich da habe. Und da mache ich halt, ja, zum Beispiel, da habe ich eine Sprechstunde. Da habe ich immer dienstags nachmittags ist da immer freie Sprechstunde. Und in der Saison, wenn es also wirklich warm wird, also wie jetzt, dann bin ich auch Montags und Dienstag. Und da kann eigentlich jeder vorbeikommen, der ein Problem hat.
Auf eine Sprechstunde?
Genau, auf eine Sprechstunde. Dann gucke ich mir die Pflanze an. Und manchmal bleibt sie halt auch da und dann wird sie halt gesund gepflegt. Und wenn die gesund ist, kann sie wieder abgeholt werden.
Sie haben selber keine eigene Gärtnerei, obwohl Sie Gärtnermeister sind. Sie sind voll und ganz Pflanzendoktor. Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig. Sie haben natürlich einen Garten. Wie sieht denn der aus?
Wir haben einen großen Garten, muss ich auch sagen. Wir, da gehört ja meine Frau und meine Kinder gehören auch dazu. Wir haben ungefähr knapp 5000 Quadratmeter und das ist die Hälfte von fast Gemüsegarten. Das heißt also, wir bauen unser Gemüse selber an und auch so diese, ich sag mal, die naturnahen Mittel, die ich dann so entwickle oder die ich ausprobiere, probiere ich natürlich auch in meinem eigenen Garten aus. Und ich will mein Gemüse natürlich auch essen und darum lege ich da besonderen Wert drauf, dass man also das alles sehr verträglich ist und trotzdem soll es aber wirken, weil ein bisschen ernten möchte ich natürlich auch. Ich habe nichts dagegen, wenn die Blattlaus und Co. auch in meinem Garten ist, die sind da herzlich willkommen bis zu einer gewissen Grenze.
Okay, das überrascht mich jetzt, dass eine Blattlaus auch durchaus mal willkommen sein kann.
Ja, ganz wichtig. Also das muss man auch wissen. Also der Grundsatz ist also, man muss gönnen können, also auch für die Insekten. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich irgendwas anbaue, dann gebe ich der Natur was ab. Also es ist halt ganz klar, das ist nicht alles meins, was ich tue. Also da darf auch mal die Schnecke kommen und darf auch ein bisschen was fressen und auch die Blattlaus darf da sein und also auch die Raupe. Ich sorge einfach nur dafür, dass sie nicht überhand nehmen, dass ich immer noch ein bisschen was überhabe von meiner Ernte.
Herr Warners, ich bin ja leider so der Typ Blumen super, Gärtnern doof. Mit anderen Worten, ich bin ein bisschen faul und ich bin nicht gerade talentiert. Kennen Sie diesen Typen?
Ja, aber das sind meistens gar nicht schlimm, weil die Pflanzen eigentlich vieles selber machen und Pflanzen sagen einem auch, was sie brauchen oder was sie nicht brauchen. Man muss die Pflanzen nur beobachten und wenn sie die richtig beobachten, dann kann ich Ihnen versprechen, das dauert gar nicht lange, dann kriegen Sie den grünen Daumen.
Apropos beobachten. Ich habe beobachtet, dass gerade die Forsythien blühen und da habe ich immerhin gelernt, da muss man die Rosen schneiden. Das habe ich gemacht und ich habe trotzdem jedes Jahr Schädlingsalarm. Mhm. Ich gebe es ganz offen zu, bislang habe ich dann gerne die Chemiekeule herausgeholt. Gibt so kleine Fläschchen, die mischt man dann so an und dann sprüht man. Aber unser Thema ist heute naturnahes Gärtnern und Herr Warders, ich glaube und hoffe, Sie werden mir diese Chemiekeule heute noch austreiben.
Auf alle Fälle, es gibt so tolle Sachen. Also die Natur oder die Pflanzen haben in ihrer Evolution selbst Mechanismen entwickelt, um sich vor diesen Schädlingen halt zu wehren. Die wollen ja auch nicht totgehen, die wollen ja auch überleben. Und wenn man da mal guckt, was die Pflanzen so entwickelt haben, kann man diese Möglichkeiten einsetzen, um seine eigenen Pflanzen zu schützen. Also nur ein Beispiel, zum Beispiel, wenn Sie Knoblauch sehen, wenn Sie einen Tee aus Knoblauch kochen und damit Ihre Rosen regelmäßig besprühen, dann werden Sie merken, dass die Rose wesentlich weniger anfällig für Pilzkrankheiten, aber auch eben für Läuse ist. Und das ist eine einfache Sache. Man braucht halt, was uns eigentlich immer fehlt, Geduld. Das heißt also, in dem Garten muss man Geduld aufbringen. Der soll ja auch entschleunigen. Das Leben ist hektisch genug, aber der Garten, der muss Entspannung pur sein. Und ich sag mal, Pflanzen lassen sich nicht hetzen. Und das ist ganz wichtig. Umso öfter Sie das anwenden, also diese Pflanzenstärkungsmittel, umso besser ist halt auch die Wirkung. Und wenn man sich daran hält, dann klappt es auch mit jeder Rose.
Tee aus Knoblauch, das habe ich mir sofort aufgeschrieben, das werde ich ausprobieren. Herr Warders, ist das auch so ein bisschen Ihre Mission, zu sagen, Leute, guckt auf die Pflanzen, was sie brauchen, Pflanzen können einander helfen und greift nicht immer zur Chemie?
Genau, also das ist wie in der normalen Medizin. Also ich verteufel die Chemie nicht, also auf keinen Fall. Wenn ich zum Doktor gehe und der Doktor sagt zu mir, Herr Warders, wenn Sie jetzt die Tablette nehmen, dann überleben Sie. Nehmen Sie sie nicht, dann sterben Sie. Dann nehme ich natürlich die Tablette. Es ist gar keine Frage, das würde ich genauso machen. Aber wenn ich irgendwie mit Schnupfen oder mit einer Erkältung irgendwie im Bett liege, dann versuche ich das erst mit anderen Mitteln. Und so sollte das halt auch im Garten sein. Also man sollte halt versuchen, wirklich mit natürlichen Mitteln die Pflanzen zu unterstützen. Weil für mich ist wichtig, dass die Pflanzen können mit den Schädlingen leben. Wir müssen eben nur dafür sorgen, dass die Pflanzen so stark sind, dass denen das nichts ausmacht. Also darum stärken wir die Pflanzen und sorgen dafür, dass es den Pflanzen gut geht. Also indem wir sie ordentlich mit Nährstoffen versorgen, indem wir sie stärken, indem wir sie zum Beispiel mit so einem Knoblauchtee besprühen. Also das sind Möglichkeiten, die man machen kann.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch heute mit dem mobilen Pflanzenarzt René Waders. Der ist 2 Stunden lang aber nicht mobil, sondern der ist fest für Sie da und für Ihre Fragen. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. Die E-Mail lautet gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Günter Hahnl hat uns angerufen aus der Altmark. Einen schönen guten Morgen, Herr Hahnl.
Schönen guten Morgen.
Was haben Sie auf dem Herzen?
Also passen Sie auf, ich habe ein großes Grundstück. Da standen ursprünglich mal 12 Trauerweiden drauf. Mittlerweile sind es jetzt schon 4 weniger geworden. Die sind 15 bis 20 Jahre alt. Und von Jahr zu Jahr wurden die Routen kürzer. Und Mitte des Jahres haben 4 sich jetzt davon mittlerweile schon verabschiedet. Mhm. Also sind vertrocknet.
Herr Waders,
ja.
Trauerweiden sterben, was kann man tun?
Ja, schönen guten Morgen, Herr Hahne. Haben Sie schon eine Trauerweide, schon mal eine weggenommen? Oder haben Sie die schon mal umgehauen oder die kaputt gegangen sind? Oder haben Sie da was abgesägt?
Ja, also ich habe sie zurückgenommen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe voriges Jahr mal so einen Versuch gestartet. 3 von denen habe ich mal die Kronen runtergenommen und die sind dann auch am selben Jahr dann neu ausgetrieben und die sehen wesentlich gesünder aus als die anderen.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man so alte Weiden mal zurücknehmen kann. Haben Sie sich das Holz mal angeguckt, als Sie die zurückgenommen haben? Waren da Löcher drin?
Nee, also wenn Sie jetzt zwecks Weidenbohrer daraufhin anspielen, sowas habe ich da nicht gefunden.
Sowas haben Sie da nicht gefunden. Also das ist halt auch eine Möglichkeit. Also Weidenbohrer ist auch oft so, dass er dafür sorgt, dass natürlich der frisst sich da durch. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. So eine Weide in der Natur knickt die ja irgendwann um oder bricht irgendwann ab und verjüngt sich so. Das heißt also, wenn die sehr alt ist, dann würde ich empfehlen, um sie wieder zum neuen Austrieb zu bekommen, sie wirklich zurückzunehmen und so eine Art Verjüngungsschnitt herbeizuführen. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die ersten runtergenommen und Sie merken, wie schön die oder wie die neu austreiben. Also hier kann natürlich auch eine Pilzkrankheit dran sein, da müsste man sich die Blätter mal angucken. Also das ist dann schlecht so, wenn ich es nicht sehen kann. Also auch daran kann es liegen, dass da irgendein Pilz dran ist, der dafür sorgt, dass die Blätter oder die Triebe eintrocknen. Das müsste man sehen. Das kann ich so nicht aus dem Bauch erst sagen. Aber eine gute Sache wäre wirklich so, die einfach dann mal zurückzunehmen und sie sozusagen zu verjüngen. Weil das sieht man ja oft auch an Flüssen oder so, dass man da die wieder zurücknimmt, damit sie wieder schön neu austreiben und die nächsten Jahre wieder schön stehen bleiben.
Herr Hahnl, wäre das ein Versuch wert, Verjüngungsschnitt? Und wenn das alles nichts hilft, dann rufen Sie Herrn Waders an, dann kommt er vorbei?
Ja, wäre natürlich eine Alternative.
Gut.
Eins kann ich noch dazu sagen, also zwecks Blätter, die habe ich mir natürlich auch angeguckt, weil Internet ist ja groß.
Ja.
Und kleine schwarze Punkte waren da drauf gewesen. Was ich aber auch noch bemerken muss, an der Borke, an dem Baum selber, ist überall so eine Art Rindenschorf, also so eine Flechte dran.
Ja, also die Flechten, das ist nichts Schlimmes, das ist ganz normal, das ist halt einfach so, weil unsere Luft so gut ist, glaubt man nicht, aber früher hatten wir wenig Flechten, weil wir sehr viel Schwefel in der Luft hatten, heute haben wir sehr wenig Schwefel in der Luft und darum haben wir sehr viel Flechten an den Bäumen und die schaden eigentlich nicht. Aber die Punkte auf den Blättern, die zeigen eigentlich schon, dass es sich hier um einen Pilzbefall handeln könnte. Also das ist halt so ein typisches Zeichen vielleicht von Sporenlager. Und aber Sie könnten das mal fotografieren und könnten mir das per Mail senden. Dann kann ich mir das angucken und dann kann ich vielleicht genau erkennen und kann Ihnen da noch einen Tipp geben, was Sie vielleicht machen können, um Ihre Weiden zu stärken.
Herr Hahnl, das ist doch ein Angebot. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ich Ihnen auch.
Dankeschön, Dankeschön. Annemarie Bohlenbender hat uns auch angerufen aus Darmstadt. Frau Bohlende, was ist Ihr Problem?
Mein Problem ist der Buchsbaumzünsler. Das ist ein Schmetterling, der im April und August fliegt und dann Eier auf den Buchsbaum legt und dann fressen die Raupen einfach den Buchsbaum kahl. Und es ist eine südhessische, also ich weiß nicht, ich glaube in Norddeutschland gibt es es noch nicht, aber in Südhessen gibt es das ganz oft und wir versuchen, also wir führen einen Kampf seit 5 Jahren so ungefähr und lesen die Raupen ab und haben irgendwie Muschelkalk probiert und dann habe ich was aufgehängt, um den Schmetterling angeblich zu fangen, was auch, also da waren auch letztes Jahr 3 drin in diesem Buchsbaumzünsler in der Falle.
Ja, das sind so Pheromonfallen. Da, ja, genau. Damit, ja, diese Pheromonfallen, die nimmt man eigentlich nur, um zu beobachten, wann fliegt dann, da werden die Männchen abgefangen, die dann die Weibchen halt nicht befruchten sollen. Aber das ist halt wirklich nur zur Kontrolle. Also was sie machen müssen, das Problem ist bei dem Zünsler, das ist wirklich, also das ist ein hartnäckiger Geselle. Ja. Und also wenn sie mit dem Algenkalk schon arbeiten, ist schon eine gute Sache. Also es gibt zwei Möglichkeiten, mit denen sie arbeiten sollten. Grundsätzlich müssen sie wissen, dieser Zünsler kann bis zu 5 Generationen in einem Jahr bringen. Das heißt also, sie haben die erste Generation erfolgreich bekämpft, dann müssen sie damit rechnen, dass in 3-4 Wochen die zweite Generation da ist.
Das ist aber hartnäckig.
Genau, der ist absolut hartnäckig. Also sie müssen da einfach, da müssen sie Geduld aufbringen. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, weil Buchsbäume gibt es seit über 1000 Jahren in unseren Gärten und wir müssen dafür sorgen, dass sie auch weiterhin in unseren Gärten bleiben und nicht einfach rausschmeißen, weil manche haben wirklich Buchsbäume, die über 50 Jahre alt sind und die einfach rausroden. Das finde ich nicht gut. Eine Möglichkeit, wo ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht habe, das heißt also, sie werden den Zünsler nie hundertprozentig tot bekommen. Das muss ich Ihnen vorher schon. Aber Sie können Ihren Buchsbaum so schützen, dass der Zünsler dass ihm den Appetit verderben, dass er halt weniger frisst und so Ihr Buchsbaum halt weiter wächst und es dem Buchsbaum nicht mehr schadet. Das Erste, was Sie machen, Sie behandeln Ihren Baum mit Neem. Also es gibt im Handel Neem, also das ist vom indischen Neembaum, da gibt es ein Konzentrat, das können Sie sich kaufen, das ist absolut natürlich, damit besprühen Sie Ihren Buchsbaum. Das heißt, und das ist ganz wichtig, da der Zünsler von innen nach außen frisst, müssen Sie das Neem wirklich tief in den Buchsbaum reinsprühen. Also Sie fangen innen an und sprühen von innen nach außen. Das machen Sie morgens oder abends, weil dieses Neem muss 2 Stunden auf dem Blatt liegen bleiben. Dann nimmt der Buchsbaum dieses Neem auf und wenn dann der Zünsler kommt und frisst, dann hört er sofort auf zu fressen, kann sich nicht mehr vermehren und stirbt langsam. Also der stirbt nicht sofort. Und am nächsten Tag, wenn Sie dieses Neem ausgebracht haben, dann nehmen Sie nochmal Ihr Algenkalk, den Sie haben, und pudern Ihren Buchsbaum noch ein bisschen mit Algenkalk ein. Da brauchen Sie keine Angst haben. Also dieser Kalk, der schadet auch Ihrem Buchsbaum nicht. Sieht ein bisschen blöd aus, gebe ich zu, dieser weiße Buchsbaum dann. Aber Sie verderben damit dem Zünsler den Appetit und Sie kommen dann einen weiten Schritt nach vorne und Sie können so Ihre Buchsbäume vor dem Ausretten.
Ja. Frau Bohlender, also dem Buchsbaumzünsler den Appetit vermiesen.
Genau, ich habe aber noch eine Frage.
Ja.
Also unsere Buchsbäume, die treiben jetzt wieder aus, zum Teil zumindest. Also wir waren letztes Jahr im Urlaub und dann waren wir zu spät zurück und dann haben die schon ganz schön viel gefressen. Ja.
Ja.
Macht es Sinn, die trotzdem stehen zu lassen und darauf zu hoffen, dass die auch an den Stellen, wo das eigentlich schon ganz abgefressen ist, dass die nochmal austreiben?
Also normalerweise ist es so, wenn der Zünsler, der frisst ja erst die Blätter und wenn die Blätter weg sind, dann nagt er an der Rinde. Und das ist die Frage, hat er die Rinde schon abgenagt, dann wird da nichts mehr austreiben. Hat er nur die Blätter abgefressen, wird der Buchsbaum an der Rinde neu austreiben. Also dann können Sie da noch warten. Ich würde da noch warten Sie, bis sie jetzt durchgetrieben ist und wenn Sie merken, da kommt nichts, dann können Sie das immer noch rausschneiden.
Also Geduld, auch ein ganz wichtiges Motto beim Gärtnern. Frau Bohlender, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Gespräch.
Das muss ich mir noch, okay,
ja.
Gut.
Neem, genau.
Neem.
N-E-E-M, genau.
Irgendwas Indisches, ne, habe ich gehört heute. Frau Bohlender, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Herr Jahnke hat uns angerufen und zwar aus Bremen und Sie, vermute ich mal, haben ein bisschen größeren Garten, kann das sein?
Nein. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe einen etwas kleineren Garten und wir haben ein Wühlmausproblem. Also
ein Wühlmausproblem?
Einige, ja. Und da wollte ich mal fragen, was man da machen kann. Also wir haben auch einen Baum gehabt, der jetzt einseitig schon wirklich sehr ausgetrocknet war. Und als wir dann festgestellt hatten, war dann, dass die Wurzeln schon sehr stark angefressen waren und ja, leider mussten wir den Baum wegnehmen. Und wir haben auch festgestellt, dass der ganze Garten bevölkert ist. Und wir wollten mal fragen, welche Möglichkeiten das gibt, was man da machen kann, außer vielleicht Gift einzusetzen.
Herr Wadas, Wühlmäuse als Problem im Garten.
Ja, Herr Jahnken, das kann ich gut verstehen. Also auch ich habe Wühlmäuse in meinem Garten, die kommen auch immer wieder. Aber ich habe da so einen Trick, um die loszuwerden. Und zwar, Wühlmäuse haben einen unheimlichen feinen Geruchssinn. Das heißt also, wenn es anfängt zu stinken oder so, das mögen die nicht. Also wichtig ist, man muss sich erstmal den Garten angucken und sagen kann, wo kann ich denn die Wühlmäuse hintreiben? Das heißt also, können sie irgendwo hin, können sie irgendwo ausweichen? Das ist halt immer die große Frage. Wenn sie die Möglichkeit haben, dann, ich sage mal, kaufen sie sich wirklich den billigsten Schnaps, den sie irgendwo kaufen können. Der muss nur stinken, das ist ganz wichtig. Ja.
So, okay.
Und dann machen sie die Löcher auf und gießen immer einen kleinen Schluck Schnaps rein und verschließen die Löcher. Aber lassen sie eine Fluchtmöglichkeit. Das heißt also, sie dürfen die Wühlmäuse nicht irgendwie einkesseln, weil sonst sind sie irgendwo ja beduselt in der Mitte und feiern eine Party. Also sie müssen also wirklich so bekommen, dass sie eben ihr Grundstück verlassen können. Und das funktioniert ganz gut. Also ich habe das wirklich gut hinbekommen, auch in meinem Garten. Wir haben einen großen Garten, wir haben viel Gemüse und wir haben immer mit Wühlmäusen zu tun. Und das funktioniert ganz gut. Sie kriegen die nie 100% weg, aber sie werden merken, das wird weniger werden. Also und das ist eigentlich eine gute Sache, um ihre Pflanzen zu schützen.
Herr Jahnken, lassen Sie es also ordentlich stinken.
Ja? Alles klar, kein Problem.
Ich danke Ihnen für den Anruf, Herr Jahnken. Danke.
Ja, gerne.
Tschüss. René Wadas, der mobile Pflanzendoktor, ist heute bei uns zu Gast. Angerufen hat uns Siegfried Mögle aus der Nähe von Stuttgart. Herr Mögle, Sie haben, wenn ich es richtig sehe, eher eine These als eine Frage.
Ich hab einen Vorschlag.
Ein Vorschlag.
Zum einen,
wunderbar.
Ich mache jetzt keine Werbung für Gärtner, aber ich bin Mitglied bei der Deutschen Staudengesellschaft. Und von daher weiß man, welche Pflanze an welchen Platz passt. Und das ist schon mal vorbeugender Pflanzenschutz. Und wenn man sich Pflanzen kauft, sollte man natürlich einen guten Betrieb kaufen, wo man weiß, dass dort sorgfältig gegärtnert wird und dort schon sparsam mit Pflanzengift und solchen Sachen umgegangen wird.
Also Ihr Vorschlag ist der richtige Ort für jede richtige Pflanze.
Die Pflanze, ja. Mhm. Wenn ich irgendwas habe, das feuchtig, das Trockenheit nicht liebt,
ja.
Das kann ich an der Stelle nicht setzen, wo es bei mir im Garten trocken ist. Sachen wie vollsonnig und sonnig sind halt beachtlich. Und das spielt dann eine große Rolle für den Erfolg. Und dann ist eine Pflanze auch widerstandsfähig und kann mit manchen Sachen auch selber fertig werden.
Herr Mögle, wir danken Ihnen für diesen Hinweis.
Ja,
für diesen bitte. Vorschlag. Dankeschön. Nun kommen wir zu einem Thema. Wir hatten ja bislang vor allem Gärtner, Hobbygärtnerinnen und Gärtner, die einen eigenen Garten haben. Aber sehr viele Menschen in Deutschland lieben natürlich ihr Balkonien, lieben ihre Terrasse. Und da haben wir jetzt eine Anruferin aus Berlin, Christiane Kortlang. Guten Morgen, Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Morgen. Genau, also ich pflege den Garten, also nicht den Garten, den Balkongarten. Hm. Und da klappt es zwar sehr gut mit Rucola und auch mit dem Schnittlauch. Der Schnittlauch kommt zu meiner Freude auch jedes Jahr von selber wieder. Aber mit der Aussaat von Dill gelingt mir das gar nicht. Dann die Aussaat von Kapuzinerkresse, da ist der Erfolg auch so mau. Und ich bewundere dann manchmal die Gärten auf der gegenüberliegenden Seite. Und ich weiß eigentlich, braucht doch die Kapuzinerkresse, ja, die braucht nur einen kargen Boden. Also jedenfalls bei mir kommt die kaum. Und auch die Petersilie, schwierig, sagen wir mal so. Und jetzt ist das natürlich sehr abstrakt gesprochen. Und also ich habe so eine Morgensonne, sagen wir mal so.
Ja, guten Morgen erstmal, Frau Kortlang. Also, ja, also beim Dill, da gibt es einen ganz tollen Spruch, der heißt, der Dill macht, was er will. Ja, das ist halt... Das ist schwierig. Also da gebe ich Ihnen voll recht. Also das ist halt, also Dill wächst auch nicht überall. Also wir zum Beispiel in unserem Garten, was machen wir mit unserem Dill? Wir haben einen Dill in der Hand und schmeißen ihn einfach so auf unsere Gartenfläche. Und manchmal kommt er, manchmal kommt er nicht. Und wo er dann kommt, kommt er wirklich gut. Und das ist halt, also hier kann ich immer nur sagen, also bei dem Dill versuchen Sie es immer wieder irgendwie, stellen Sie mal den Topf oder den Kübel in eine andere Ecke, vielleicht gefällt es dem Dill. Aber wenn Sie nur morgens Sonne haben und sonst dann eben sehr schattig ist, wird es vielleicht ein bisschen problematisch werden mit Ihrem Dill. Mit der Kapuzinerkresse ist es eigentlich, ist eine Kapuzinerkresse wächst eigentlich ja wirklich überall, wächst, also die wächst bei uns zum Beispiel unter den Apfelbäumen, damit sie nämlich die Blattläuse von den Apfelbäumen lockt. Die sollen nämlich dann an die Kapuzinerkresse statt am Apfelbaum sein. Und da müssen wir mal gucken, vielleicht, also die will vielleicht ein bisschen mehr Sonne haben. Oder das ist manchmal, also Pflanzen haben auch ein eigenes Leben. Also
einen eigenen Willen,
mir fiel gerade das Wort. Aber zum Beispiel ihre Petersilie. Die Petersilie, man denkt immer, so eine Kräuterpflanze braucht also wenig Nährstoffe. Aber eine Petersilie, wenn die nicht gedeihen will und wenn die gelb wird, ist es immer ein Zeichen, dass sie zu wenig Nährstoffe hat. Das heißt, Petersilie braucht, also eine der wenigen Kräutern, die wirklich sehr viele Nährstoffe braucht. Und okay. Ja, also da.
Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen das Gold der Anden, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Gold der Anden geschenkt bekommen. Und zwar sind das die Ausscheidungen von Lamas. Also die haben so, ich sag das jetzt mal, wie Hasen, Ködel.
Ja.
Und sollen halt auch sehr nährstoffreich sein. Ansonsten habe ich nur Hornspäne. Genau, das ist das, was mir
genau, also, ja. Also Hornspäne ist gut. Also Hornspäne, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Hornspäne so im Balkonkasten auf dem Balkon eher nicht so funktioniert, weil die Zersetzung doch meistens dann doch vielleicht zu lange dauert. Und im Balkonkasten, im Boden geht das gut, wunderbar. Aber ich glaube, dass sie mit ihrem Naturdünger aus den Anden doch ganz gut bedient sind. Das heißt also, frühzeitig sollten sie also ihre Erde damit mischen. Das heißt also in die Erde geben und dann ihre Petersilie pflanzen. Und sicherlich müssen sie dann nochmal nachdüngen. Das heißt also Mitte des Jahres sollten sie sicherlich nochmal nachdüngen, weil dann eben auch die Nährstoffe von der Petersilie aufgebraucht sind. Weil man merkt meistens, die Petersilie wächst am Anfang sehr gut. Dann kann man auch ein bisschen ernten. Aber danach irgendwie, sie wächst nicht mehr nach und sie wird relativ schnell gelb. Und das ist ein Zeichen dann wirklich, dass sie Nährstoffe braucht, dass sie Hunger hat.
Frau Kortlang.
Ja, nur noch ganz kurz nachgefragt, dieses Nachdüngen, heißt das dann, man gräbt es irgendwie ein oder kann es auf den Boden?
Also es kann, also ich würde es vielleicht einfach in Wasser auflösen. Wissen Sie, ein paar Körner von dem lösen das in Wasser auf, so weichen das ein bisschen auf und gießen das dann an die Erde. Ah, ja. Nicht, also ich würde es jetzt nicht über die Petersilie gießen, weil dann schmeckt sie vielleicht nach Andengold. Also ja, also gießen Sie es einfach dann in die Erde, dann ist es feucht genug und dann kann können die Mikroorganismen sofort also die das Zeug umwandeln, damit die Pflanze Nährstoffe bekommt.
Frau Kortlang, vielen Dank für Ihre Beteiligung, vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke Ihnen auch.
Ja, vielen Dank.
Sonja Krug hat uns angerufen aus Empfershausen und Sie haben, Frau Krug, ein Problem auf der Fensterbank.
Ja, und zwar, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Krug.
Guten Morgen, Frau Krug.
Ich habe folgendes Problem. Und zwar an der Nordseite setze ich immer fleißige Lieschen und zwar in die Kellerfenster, in die erste und zweite Etage. Und die erste Etage wird jedes Jahr von weißen Würmern angefressen, also und quasi die Wurzeln. Ich habe das auch schon nachgeguckt und das sind kleine weiße Würmer. Was mache ich dagegen? Also oben nicht, unten nicht, nur in der Mitte.
Nur in der Mitte.
Jetzt muss ich dazu sagen, links und rechts wächst Efeu. Da sind auch die Vögel drinne. Kann das sein, durch den Kot der Vögel, dass da die Würmer drin reinkommen? Ich weiß es nicht. Ich frage Sie jetzt.
Ja, also es kann ja Unterschied sein. Es können, also Würmer, wie groß sind die denn? Wie?
Naja, sagen wir mal 2-3 Millimeter, also nicht ganz groß.
Nicht ganz groß. Also das könnten natürlich, sehen Sie dann auch irgendwas fliegen da? Sehen Sie dann irgendwelche Fliegen da rumfliegen? Irgendwie so?
Nein.
Also es gibt natürlich Bodennematoden, die dann irgendwie im Boden rumwandern. Es gibt natürlich so Drahtwürmer, die von unten im Boden sind und die dann die Wurzeln anfressen. Also gibt es unterschiedliche.
Also die Drahtwürmer sind ja gelb.
Ja,
und das
genau.
Sind aber weiße. Ich habe sie extra ausgegraben letztes Jahr Und an den Wurzeln waren keine Wurzeln mehr dran. Das war also nur noch oben das, was ja dann verwelkt war. Und unten waren die schönen, dicken, weißen Würmer. Dick gefressen.
Ja, also das ist da, also man müsste diesen Wurm dann mal sehen und mal gucken, wie groß und was ist es, ob das vielleicht auch ja eher eine Larve ist, die sich dann weiterentwickelt und die richtig frisst. Also wie Sie mir erzählen, frisst die richtig bestimmt viel, weil wenn die ganzen Wurzeln weg sind, dann ist das eine Menge. Was Sie machen können, zum Beispiel, besorgen sich Urgesteinsmehl und arbeiten in den Boden ein bisschen Urgesteinsmehl ein. Das mögen die nicht. Das heißt also, dieses Urgestein, das knatscht zwischen den Zähnen, wenn die nämlich anfangen zu fressen. Und das mögen die nicht. Und das ist also eine einfache Möglichkeit, erstmal zu versuchen, dass es weniger wird. Anders, was man noch machen kann, man kann zum Beispiel aus Rheinfahren, das ist eine Chrysanthemenart, kann man einen Tee kochen. Und dann gießen sie das einfach über diese Fläche und auch dann verderben sie den Würmern oder auch den Larven, je nachdem was es ist, den Appetit.
Also wir sind ja hier basaltreich, Basaltmehl ging dann nicht oder kleine Basaltkörner.
Jetzt muss nur ganz fein sein, dass es wirklich so sich vermischt mit dem Boden und wenn und auch an den Wurzeln hängt, wenn die anfangen zu fressen und zu, dass sie das aufnehmen können. Okay. Oder dass sie es aufnehmen. Ja, das ist halt, also so Basaltmehl würde auch gehen. Das muss ganz fein sein. Dann würde das auch funktionieren.
Okay. Und an den fleißigen Lieschen, die zur Nordseite gepflanzt werden, da brauche ich jetzt keine anderen Pflanzen zu nehmen oder wäre da was anderes besser?
Also was Sie machen können zum Beispiel, Sie können da mal eine andere Pflanzung vornehmen, zum Beispiel Tagetes. Weil wenn Tagetes angefressen werden, dann scheiden die ein Gift aus. Das heißt also, und dann, das können viele Würmer und Nematoden und alles, was es so gibt, gar nicht vertragen und sterben dann. Also Sie können da mal, das funktioniert auch, um eben mal den Boden so, ich mal so hart zu sagen, zu entseuchen.
Frau Krug, entseuchen Sie den Boden.
Ich versuche das. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Das soll ja schön werden.
Ja, ebenso, Frau Krug. Danke für den Anruf.
Wunderbar. Danke.
Dankeschön. Danke.
Tschüss.
Aus München hat uns Frau Munk angerufen. Guten Morgen, Frau Munk.
Guten Morgen, Herr Waders.
Guten Morgen, Frau Munk.
Also ich habe eine Parzelle in einem Schrebergarten und da habe ich Ameisen und Dickmaulrüssle. Was kann ich da machen, ökologisch sinnvoll?
Also Ameisen gehören ja eigentlich in jeden Garten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt einfach so, das ist halt die Gesundheitspolizei.
Aber sie nerven manchmal.
Ja, sie nerven manchmal. Also wenn sie Überhand nehmen, wenn sie die Nester finden der Ameisen und wissen, wo die Nester sind, dann nehmen sie eine Gräpe, Sie kennen eine Gräpe, so eine Mistforke oder, und stechen richtig tiefe Löcher in diese Ameisennester und gießen Wasser drauf. Also ganz normales Wasser.
Die anderen im Garten haben mir empfohlen heißes Wasser, aber das geht ja gar nicht überall, also in meinem Gemüsebeet.
Nein.
Ja, auf keinen Fall.
Nein, sie wollen doch die Ameisen auch nicht kochen. Also das ist das ist auch nicht gut. Also wenn ich Ihnen sage, also wenn man sie aus ihr Haus raus haben will und man gießen da heißes Wasser rein, das ist auch nicht toll. Also aber kaltes Wasser geht auch, weil die mögen die Feuchtigkeit von oben, die mögen kein Wasser von oben. Das ist dann, die brauchen es trocken und so kann man die Ameisen so vergrämen und das wäre eine Möglichkeit. Und wenn Sie so ein oder zwei Nester finden, können Sie auch einen Blumentopf nehmen, einen großen Topf, den füllen Sie mit Erde und den stellen Sie auf das Nest drauf. Was machen die Ameisen? Die wandern nämlich aus dem Boden dann in den Topf rein. Das sehen Sie dann, wenn Sie mal so Kübelpflanzen haben, wie schnell da Ameisen drin sind. Die fühlen sich in diesem Topf richtig wohl. Und dann wandert das Nest eben vom Boden in den Topf und dann können Sie irgendwie den Topf nehmen, bringen den irgendwo hin, also nur nicht zum Nachbarn, aber ein bisschen weiter weg, kippen den irgendwo aus und dann ist das Nest weg. So kriegen sie zum Beispiel Ameisen weg.
Ich habe da gelesen, man sollte da Stroh in den Topf tun. Das ist aber nicht sinnvoll dann.
Nee, Stroh nicht, das ist nicht so. Also eher Erde. Also richtig so lockere Erde, wo sie sich auch richtig wohlfühlen, wo sie reingehen und wo sie dann ihr Nest also verlagern. Die verlagern ihr Nest dann aus dem Boden nach oben, weil dieser Tontopf von der Sonnenbestrahlung schön warm wird und da fühlen die sich richtig wohl. Und das ist eine gute Sache. Und das kriegt man eigentlich ganz gut hin, wenn man also so einen Kleingarten hat, das kann man auch ganz gut hinbekommen. Mhm. Und der Dickmaulrüssler, ah, das ist ja so ein Geselle, der frisst ja auch alles an und das ist so ein Allesfresser. Und der kann sich auch relativ schnell vermehren, weil es sind eigentlich immer nur Weibchen unterwegs, die nichts anderes machen als fressen und Eier legen. Was kann man da machen? Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel so kleine Hölzer immer dort hinlegen, wo die Fraßstellen zu sehen sind, am Tage versteckt sich der Dickmaulrüssler gerne unter diesen Hölzern. Dann können Sie dann wirklich am Tage mal durchgehen und können diese Dickmaulrüssler absammeln. Und wenn es wirklich Überhand nehmen, wenn Sie wirklich merken, da sind ja ganz, ganz viele, dann gibt es Nematoden, die Sie kaufen können und die werden mit Wasser angemischt.
Was sind Nematoden?
Nematoden, das sind so kleine, Elchen, ja, so die wohnen im Boden, also und was machen die? Die übertragen dann eine Krankheit an den Larven des Dickmaulrüsslers.
Stecken
und,
die an.
Ja, genau. Und der Dickmaulrüssler, die Larve, die stirbt dadurch. Und weil die Larve macht eigentlich den größeren Schaden. Der Käfer frisst die Blätter an, das sieht nicht schön aus, aber die Larve frisst die Wurzeln an. Und das ist halt das, was eigentlich viel schlimmer ist.
Frau Munk.
Ja, ich habe das schon mal hier genommen, aber wie sollen die Hölzer aussehen? Wie klein sollen die sein?
Also das sind einfach so Reste. Am besten sind, Sie kennen so Terrassendielen. So Stückchen, so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter Stücke. Und am besten ist die große Kerbe von der Terrassendiele auf der Unterseite, weil da drin verstecken die sich gerne.
Frau Munk.
Ja, vielen Dank.
Wir danken Ihnen auch für den Anruf.
Ja, okay.
Ein schönes Wochenende wünschen wir Ihnen. Tschüss. Danke. Deutschlandfunk Kultur, heute zum Thema naturnah Gärtnern im Gespräch mit René Waders, dem mobilen Pflanzenarzt. Aus Leipzig ruft uns Hanno Willenburg an. Guten Morgen, Herr Willenburg.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Willenburg.
Also, guten Morgen. Verstehen Sie mich?
Ja.
Wunderbar. Gut, dann ist gut. Also ich hätte eine Frage. Wir haben, also ich jetzt persönlich nicht, aber meine Eltern haben einen ziemlich großen Garten in Kloppenburg. Und da ist das Problem, dass das tauchte vorhin schon auf mit diesen weißen Engerlingen. Also ich weiß nicht, das waren glaube ich Würmer, ich weiß nicht, ob es dieselbe Art ist, aber es sind dicke weiße Engerlinge und die färben also die Grasnarben braun. Also die scheinen die von unten anzufressen.
Das ist der Junikäfer, ja.
Ich weiß nicht, ob die das sind. Also die riechen, also diese Engerlinge riechen auch sehr unangenehm, wenn man sie aus dem Boden holt. Und ich weiß nicht, inwieweit da eine andere Möglichkeit besteht, außer mit nur Soden ranzugehen, was ja ziemlich teuer ist. Das wollte ich einfach fragen, ob es alternative Möglichkeiten gibt.
Also die, meistens sind es die Larven des Junikäfers und der frisst von unten die Grasnarbe an. Und also die Wurzeln und dadurch trocknen natürlich die Gräser ein und irgendwann hat man so richtige Flatschen, die man eigentlich so richtig abheben kann, weil die da drunter sitzen. Was kann man machen? Es gibt natürlich eine Möglichkeit, ja, was machen die Profis? Die nehmen zum Beispiel eine Nadelwalze. Das ist nicht so schön, aber die gehen mit einer Nadelwalze halt über ihren Rasen drüber und damit kann man natürlich dann eben diese Larven dann eben beseitigen.
Ist eine Nadelwalze genau das, was ich mir vorstelle?
Ja, genau. Das hört sich nicht gut an, es ist halt keine, aber das heißt also, wenn Sie wirklich Überhand nehmen und einen großen Schaden anrichten, ist das manchmal notwendig. Also ich habe da manchmal auch ein bisschen, wenn man sich das so vorstellt, dann graut es mir auch, aber es ist halt manchmal so. Was man aber noch machen kann, wo ich auch gute Erfahrungen mit gehabt habe, das ist halt auch mit Urgesteinsmehl. Also ungefähr auf 100 Quadratmeter 10 Kilo Urgesteinsmehl immer auf diese Flächen verteilen. Dieses Urgesteinsmehl sinkt dann mit dem nächsten Regen oder mit dem Wässern, also im Wurzelbereich. Und wenn dann die Larven anfangen zu fressen, dann nehmen sie halt dieses Urgesteinsmehl auf und hören eigentlich auf zu fressen, weil sie es nicht mögen. Das ist halt eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist natürlich auch hier kann man mit Nematoden arbeiten, das heißt also hier kann man sich im Fachmarkt Nematoden besorgen, die dann auf diese Flächen gegossen werden und diese Nematoden übertragen dann also ein Bakterium und daran sterben die Larven. Das wäre eine Möglichkeit bei so einem Fall.
Das ist sehr teuer, das habe ich nachgeguckt, irgendwie bei 100 Euro oder was, das ist also sehr, sehr, also für die Fläche, die meine Eltern da haben.
Genau, dann ist es besser, sie versuchen versuchen es erstmal mit dem Urgesteinsmehl oder sie machen eine Mischung zwischen Urgesteinsmehl und Nematoden. Oder Urgesteinsmehl und die Nadelwalze. Also das wäre halt eine Möglichkeit, um dann kostengünstiger dran zu gehen. Das Problem ist auch meistens dann, weil irgendwann merken das die Vögel. Und also ich kenne Gegenden, da kommen ganze Wildschweinrotten, weil die genau wissen, dass dort die Larven sitzen und die pflügen in ihren ganzen Garten um. Also das ist das.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich weniger. Das ist also Wildschweine haben wir, glaube ich, in der Ecke da weniger, aber das ist ja.
Herr Willenburg, Urgesteinsmehl und oder Nadelwalze.
Okay,
konnten wir Ihnen helfen?
Genau, das ist die günstigste Variante, genau, die man dann eben.
Ja. Herr Willenburg, vielen Dank für Ihren Anruf. Schönes Wochenende.
Alles klar. Ja, Ihnen auch. Danke.
Danke. Danke. Herr Wardas, Urgesteinsmehl, die Rezeptur. Wir haben immer wieder jetzt auch Hörer, die uns geschrieben haben per E-Mail und die zum Beispiel nach ihren Rezepten fragen. Mathilde Stiele-Patzig und Ulrich Patzig haben gerne gewusst, wie dieser Knoblauchtee, von dem Sie auch schon gesprochen haben, für Rosenstöcke, wie genau wird er zubereitet? Was ist das
also
Rezept?
Also normal, ich mache das halt, das kommt immer darauf an, was man auch für einen Knoblauch nimmt. Also ob das ein frischer Knoblauch ist, ein alter Knoblauch. Also normalerweise kommt man mit einer großen Knolle, das heißt also eine Hand, große Knolle, die wird in einem Liter Wasser ausgekocht, also das heißt, also die köchelt dann so 15 Minuten, dann, dass das richtig ausgekocht ist, aber vorher natürlich zerkleinern, wie als wenn man kochen möchte, also es wird zerkleinert ins Wasser, in ein Liter Wasser gekocht. Was man noch machen kann, man kann noch eine Zwiebel dazu tun, dann ist die Wirkung und die Wirksamkeit noch viel besser, das heißt also eine große Zwiebel kommt auch noch dazu, wird eine halbe Stunde ausgekocht, abgekühlt, auf 5 Liter verdünnt und dann kann ich damit meine Pflanzen behandeln. Was man machen kann, also wirklich auf 1 Liter und dann kann man das ja auch aufteilen, dass man das länger, also warm in eine Glasflasche abfüllen, dann ist das auch gut verschlossen und dann hält das auch.
Ulrich Brucklacher hat uns geschrieben aus Thalheim bei Heilbronn. Er würde gerne wissen, ob er seinen Gemüsegarten umgraben soll oder lieber nicht.
Ja, also es kommt natürlich auch immer auf den Boden drauf an. Also zum Beispiel, wir lockern unseren Gemüsegarten nur auf. Das heißt, wir nehmen eine Grabegabel und lockern das ein bisschen auf. Ich finde, das reicht auch aus, um das Bodengefüge nicht so durcheinander zu bringen. Außer ich grabe natürlich irgendwann mal Kompost unter, dann grabe ich ihn um, aber sonst nicht.
Wir haben jetzt bislang viele Anmerkungen, viele Fragen gehabt zum Thema Schädlinge, wie damit umgehen. Was wir noch nicht besprochen haben und was ja auch zum naturnahen Gärtnern durchaus gehört, das sind die Insekten und zwar die Insekten als Freunde. Sie, Herr Wardas, plädieren sehr dafür, dass man bei einem Garten, den man sich anlegt, bei einem Balkon, einer Terrasse eben nicht nur darauf schaut, was gefällt mir, sondern was gefällt den Insekten, der insektenfreundliche Garten. Warum ist der Ihnen so wichtig?
Genau, also eins muss ich auch sagen, ist natürlich so, Gärtnern ist natürlich, ich sag mal, Kulturgut und Gärtnern ist immer ein Eingriff in die Natur, das muss man halt auch immer so sagen, weil sobald wir irgendwie was anbauen und ernten, also unsere Pflanzen, die wir anbauen, sind alle so hochgezüchtet, die brauchen Pflege. Ohne Pflege wird das nichts. Und aber nebenbei ist es halt wichtig, irgendwelche, ich sag mal, Wildblumen, ungefüllte Blühpflanzen im Garten zu haben, damit eben auch die Insekten genug Futter finden und auch dafür sorgen, dass mein Gemüse oder auch mein Obst irgendwann auch bestäubt wird und dass ich auch gut ernten kann, weil dafür brauche ich diese kleinen Helfer.
Ich habe mal gelesen, dass das Insektensterben rapide voranschreitet, also gerade bei Schmetterlingen und Hautflügern, also Bienen, Wespen und Ameisen sind damit gemeint. Was halten Sie denn von sogenannten Insektenhotels, wenn man die sich aufstellt? Die passen ja auch auf den Balkon.
Also das ist ganz wichtig. Also wenn ich mir ein Insektenhotel aufstelle, dann muss es richtig sein. Das heißt also, ich muss mich genau erkundigen, was ich da für ein Insektenhotel aufstelle. Weil viele Insektenhotels sind so schnell zusammengezimmert, dass ich sag mal, die Schnittflächen überall, die sind nicht sauber verarbeitet. Das heißt, da können die Insekten sich ihre Flügel verletzen. Also man muss genau gucken, was man und sich vielleicht vorher auch erkundigen. Und ganz wichtig, ich meine, wenn ich ein Hotel aufbaue, muss ich auch dafür sorgen, dass ich da auch ein Restaurant habe, weil ich wohne mich, ja, wenn ich im Hotel bin und kann da nichts essen, ärgere ich mich auch immer. Und so ist das bei den Insekten auch. Also wenn ich ein Hotel aufbaue oder mir auf meinem Balkon so ein Insektenhotel hinstelle, dann muss ich natürlich gucken, okay, dann brauche ich auch Futter für meine Insekten. Und das mache ich ganz einfach, indem ich wirklich vielleicht auch für mich dann so ein paar Kräuter aufbaue oder anpflanze, weil viele Kräuter, also auch mediterrane Kräuter, sind auch, wenn die blühen, Futter für Insekten.
Was halten Sie von Imkern? Ich hatte mal einen Berliner Imker getroffen, der hatte hinten auf dem Hinterhof in seiner Mietwohnung hatte der mehrere Völker und die standen in unmittelbarer Nachbarschaft von einem Kindergarten. Das hat mich schwer beeindruckt. Der hat also da versucht, was für die Bienen zu tun und die kamen super miteinander klar. Kein Hauen und Stechen. Ist Imkern im eigenen Garten auf dem Balkon auch eine Idee?
Also ich finde, also ich spreche oft mit Imkern und ich meine, man muss Imker sein. Mhm. Das heißt also, ich werde mir sicherlich kein Bienenvolk in meinen Garten stellen, weil ich überhaupt nicht die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Also man muss wirklich sich vorher wirklich genau informieren, am besten einen Lehrgang also mitmachen, irgendwie, dass man auch weiß, wie man damit umzugehen hat.
Imkern, und dann kann man es machen. Imkern erfordert Expertise. Vielen Dank, Herr Waders. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder hier im Gespräch. Naturnah Gärtnern, das ist heute unser Thema. Sie können uns anrufen mit Ihren Fragen oder und Ihren Anregungen. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. Oder aber Sie schreiben uns eine E-Mail an die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und diese E-Mail hat Steffen Weber benutzt und hat uns geschrieben, dass wir doch unserem Experten, das ist René Waders, der mobile Pflanzenarzt, dass ihm gesagt sein soll, Ameisen ertränke man nicht, die stehen unter Artenschutz. Herr Waders, eine empörte Reaktion.
Ja, also darum sage ich ja, ich will sie auch nicht ertränken. Das heißt also, ich werde einfach, das ist immer noch besser so, als wenn die Leute losziehen und Ameisenstreu und irgendwas kaufen, um die zu vergiften. Also das ist halt das große Problem. Man muss halt immer, ich verstehe immer viele Leute, ich sage ja auch, Ameisen gehören einfach in den Garten, das ist ganz wichtig. Und wenn Ameisen ins Haus kommen, dann muss ich dafür sorgen, warum kommen die ins Haus, weil sie da was zu futtern finden. Dann muss ich dafür sorgen, dass sie da nichts zu futtern finden, dann werden die schon abhauen. Und wenn sie wirklich mal Überhand nehmen, ist es, ich sag mal, eine bessere Variante, wirklich dann zu sagen, okay, also ich gieße da mal eine Gießkanne voll Wasser und versuche, die zu vertreiben. Finde ich jetzt persönlich dann eine Alternative. Mhm.
Herr Waders, Thema
ich ist... Ich finde es toll, wenn es Leute nicht machen, wenn sie sagen, okay, Ameisen gehören dazu und...
Und stehen unter Artenschutz.
Ja, wunderbar.
Herr Waders, wir haben das Thema naturnah Gärtnern. Manche machen es sich da etwas leicht. Die kreieren sogenannte Zen-Gärten, im Volksmund auch Schottergärten genannt, also viel Stein, wenig Grün. Das ist Ihnen in Ihrer Nachbarschaft in Börsum auch schon mal passiert und Sie haben, wie ich finde, ganz interessant reagiert. Was genau haben Sie gemacht? Das ist eine tolle Geschichte, finde ich.
Ja, also das ist, wir haben es noch nicht gemacht, wir machen das
jetzt. Ach so, Sie
machen es noch.
Woche.
Okay. Mhm. In der nächsten Woche geht's los. Das heißt also, ich habe die Nachbarschaft aufgerufen und wir machen jetzt so ein Nachbarschaftsprojekt und zeigen also unserem Nachbarn, dass es auch ein bisschen anders geht, dass man auch einen Schottergarten, wie also auch bienenfreundlich oder insektenfreundlich gestalten kann. Ich bin ja auch so ein Mensch, ich verstehe die Leute ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt damit davor stehe und sage, du Böser. Es ist halt einfach so, viele Leute haben halt wenig Zeit und schuld sind eigentlich, also das muss man auch so annehmen, eigentlich auch wir Gärtner, wir haben damit mal angefangen. Das heißt, wir haben damit mal angefangen, den Leuten zu zeigen, dass man eben so, ja, so einen Zen-Garten oder eben Flächen mit Steine abdeckt und irgendwie, und das hat man manchmal ein bisschen unüberlegt gemacht. Ich finde das gut, wenn wir jetzt zurückrudern und sagen, nee, das ist doch nicht so eine tolle Idee, wir müssen doch dafür sorgen, dass da Blumen und Blüten und insektenfreundliche Gärten entstehen.
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer und die hat Ines Schönfelder gewählt aus Berlin. Guten Morgen, Frau Schönfelder.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben hier in der Gegend ziemlich viele Walnussbäume stehen und in meinem Vorgarten alleine sind zwei. Und die sind seit Jahren, werfen die faulige Nüsse ab. Und inzwischen habe ich erfahren, es soll wohl die kalifornische Walnussfruchtfliege sein, die ihre Eier zwischen der äußeren Schale und dem Kern, den wir ja eigentlich haben wollen, ablegen. Und die fressen dann, wenn die Frucht reift, fressen die das Fruchtfleisch auf. Und wenn die Walnuss dann runterfällt, wird die sofort schmierig und schwarz. Und wenn die das Fruchtfleisch aufgefressen haben, gehen diese Larven oder die Larven dann in die Erde, überwintern dort und steigen im Frühjahr dann als Fliegen auf und legen dann wieder ihre Eier ab in unseren Bäumen.
Ja.
Und ich habe sehr, sehr viel rumgefragt. Wie gesagt, seit 2 Jahren weiß ich überhaupt, was die Ursache für meine ekligen Walnüsse ist. Und ja, ist wirklich eklig. Also das ist so wie stinkender Teer, der da außen rum ist.
Das klingt schlimm.
Ja, ist wirklich nicht schön.
Haben Sie die Larven auch gesehen? Sehen Sie die Larven?
Ja, ich habe sie gesehen, aber man sieht sie nur während einer ganz, ganz kurzen Zeit. Und zwar fällt ein Teil der Walnüsse auf einen gepflasterten Weg bei mir. Und wenn man dann wirklich direkt danach runterkommt, die Walnuss ist runtergefallen, die äußere Hülle ist aufgeplatzt und man kommt dann runter und dann sieht man so klitzekleine weiße Fädchen, die dann so über die Steine kriechen und gucken, ob sie irgendwo noch einen Platz finden zum Überwintern, wo sie sich dann eingraben können.
Genau.
Herr Wardes, was tun?
Also, die beste Variante ist eine natürliche Variante, wären Hühner.
Hühner?
Ja. Ah.
Super, in der Stadt, in Berlin.
Ja, ja, das sage ich, aber das ist natürlich schlecht, ja. Aber das
ist unpraktikabel.
Ja, ist unpraktikabel, wäre
vor
aber
allen
das.
Vor allen Dingen würden die Hühner in kürzester Zeit so ultra fett werden.
Ja, genau, die würden aber alle, die finden jeden Wurm. Das ist genauso was so unter unserem Kirschbaum, wenn wir die Kirschfruchtfliege haben, also das ist bei uns auf dem Land überhaupt gar kein Problem, aber in der Stadt oder so ist das schon ein Problem, wenn sie da Hühner laufen haben. Was können sie machen? Also das große Problem ist, es ist schon schwierig. Sie müssten halt einfach verhindern, dass sie überwintern. Das heißt also, sie müssten den unteren Boden also abdecken. Das heißt, das ist das Einfachste, was sie machen können, eine Folie drunter, bevor die runterfallen, also eine Folie unter dem Baum und die Walnüsse dann absammeln. Das ist das Einzige, was sie hier machen können, weil sie können da nicht irgendwie behandeln, spritzen oder so, das funktioniert nicht. Also sie können da nur Hand anlegen und versuchen, eben das zu verhindern, dass die sich in den Boden graben. Und das geht halt einfach mit einer Folie.
Ja, aber darunter sind ja Pflanzungen, darunter sind Hibisken und Rosen, Kletterrosen, Sträucher, Büsche, Astern, was weiß ich, also jede Menge Pflanzen sind ja unter den Bäumen auch.
Ja, und
das heißt, ich müsste quasi so eine zweite Ebene einziehen.
Ja, ist schon schwierig, aber das ist halt, also ich habe schon, man versucht schon mit Pheromonfallen, also nachher die flugfähigen Tierchen dann abzufangen, also da ist man mitten dabei, aber so richtig Wirksames habe ich noch nicht erlebt. Aber vielleicht ist ja auch jetzt ein Hörer dabei, der sagt, ich habe da auch das Problem und also auch ich lerne immer gerne dazu.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ein super Rezept gegen die Walnussfruchtfliege haben, dann rufen Sie uns an und helfen Sie, Frau Schönfelder aus Berlin. Frau Schönfelder, ich hoffe, wir konnten Ihnen trotzdem wenigstens ein bisschen helfen.
Kann ich da so eine normale Pheromonfalle versuchen, also für allgemein für Fruchtfliegen
oder
gibt es da spezielle?
Da gibt es spezielle, aber da gucken Sie mal im Netz, da finden Sie auch was. Also das
okay.
Da finden Sie auch was.
Das kluge Internet. Vielen Dank.
Frau Schönfelder, wir danken Ihnen auch. Schönes Wochenende. Ne?
Danke gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Das ist gerade ein bisschen an den Rand schon zu sprechen gekommen, wegen der Hühner und dem Boden. Herr Wardes, ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass der Boden sehr, sehr wichtig ist. Nun bin ich nicht nur ein fauler Gärtner, sondern teilweise auch jemand, der ein bisschen geizig ist, was zumindest seinen eigenen Garten betrifft. Und ich sage mir immer, ach, für meine Rosen, da brauche ich keine Rosenerde, da nehme ich einfach eine normale Blumenerde, die ist billiger. Ist das in Ordnung so? Oder
also das kommt immer darauf an, wo ich die Rose pflanze. Das heißt, pflanze ich meine Rose einfach in den Garten, dann kann ich als Verbesserer natürlich eine Pflanzerde nehmen, um meine Rose neu zu pflanzen. Manchmal brauche ich auch gar keine Erde nehmen, ein bisschen Kompost. Aber wenn Sie die jetzt auf Ihrem Balkon in den Kübel pflanzen, dann müssen Sie sich vorstellen, diese arme Rose steht da jetzt im Kübel. Sie ist eigentlich eine Tiefenwurzler, die eigentlich ganz tief in den Boden möchte. Und da sollten Sie schon darauf achten, dass Sie da eine hochwertige Erde nehmen, wo es der Rose auch gefällt. Weil ist die Erde nicht gut, ist die Pflanze nicht gesund. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da sollte man halt immer gucken. Es kann nicht sein, und das sage ich auch immer wieder, wenn man, ich sag mal, Sie kaufen sich eine Rose für 20 Euro und eine Blumenerde für 2 Euro. Das kann nicht funktionieren. Also Sie sollten dann wirklich auch dafür sorgen, dass Sie eine anständige und eine gute Erde haben. Und das ist ganz wichtig, und da suchen Sie sich Ihren Gärtner des Vertrauens, und der wird Sie auch richtig gut beraten und wird Ihnen auch eine gute Erde verkaufen.
Wie wichtig ist Dünger?
Dünger ist im Freiland, also ist eigentlich fast genügend Dünger vorhanden. Also das muss man ganz klar sagen. Also im Garten und im Gemüsegarten ist meistens mehr Dünger da, als man eigentlich braucht. Aber auf ihrem Balkon und in ihren Kübelpflanzen, da ist meistens zu wenig drin. Also da sollten sie immer dafür sorgen, weil die Rose oder ihre Pflanzen ja nur begrenzt Platz haben, um sich zu ernähren. Im Garten können die Wurzeln nach Nährstoffen suchen und haben Platz ohne Ende. Und in ihrem Topf, der manchmal vielleicht auch noch viel zu klein ist, finden sie halt nichts. Und da ist es ganz wichtig, dass sie regelmäßig mit Nährstoffen versorgt werden.
Heute mein Gast René Wadas, der mobile Pflanzenarzt. Hopke Hansing hat uns angerufen aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, hier aus Hopke Hansing. Ich habe vorhin eingeschaltet, als es darum ging, um Wühlmäuse, wie man die vertreiben könnte. Und ich habe einen guten Freund, der hat so einen kleinen Garten und mit einem kleinen Gemüsebeet und einer Rasenfläche. Und der hat massiv Maulwürfe im Garten. Und hat auch schon einiges versucht, dem ist aber noch nichts gelungen, die irgendwie rauszutreiben. Die hätten sogar eine Fluchtmöglichkeit, weil der wohnt an so einem Deich und dahinter ist so eine Obstwiese. Und da habe ich mal eine Frage, ob sie vielleicht einen Tipp hätten, wie man die kleinen Maulwürfe da irgendwie vertreiben könnte. Oder
ja, also es ist ja so, Maulwürfe stehen unter Naturschutz, das muss man einfach sehen. Und Maulwürfe tun ja eigentlich auch nichts. Also bei den Maulwürfen, also die Wühlmaus frisst mir mein Gemüse an, frisst mir meine Obstbäume kaputt. Und der Maulwurf, was macht der? Der wühlt natürlich, kommt von tief unten und wühlt nach oben und macht diese schönen Haufen. Und sorgt eigentlich dafür, dass Schnecken und andere Schädlinge, die vielleicht auch in meinem Garten ihr Unwesen treiben, reduziert wird. Also bei Maulwürfen bin ich immer vorsichtig. Also ich denke, da kann man eigentlich auch nicht viel machen und da sollte man eigentlich nicht viel machen. Was zum Beispiel die Profis machen, wenn sie zum Beispiel Rasenflächen haben, die eben nicht von Maulwurfshüber übersät werden sollen, da gibt es so Maulwurfsgitter, die man einfach einbaut. Das heißt, bevor man den Rasen sät, wird ein Maulwurfgitter da drunter gepackt, dann kommt der Rasen oben drauf. Dann, wenn der Maulwurf da ist, dann geht er nur in den Blumenbeeten spazieren und da ist es ja auch nicht das große Problem, weil dann kann man die Haufen dann irgendwann gerade machen oder kann die gute Erde nehmen und die irgendwo anders hinbringen. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Aber grundsätzlich würde ich gegen Maulwürfe eigentlich ja nichts tun.
Ich habe mal was Ulkiges gesehen, Herr Wadas. Da hat jemand Holzstöcke in den Boden gesteckt und dann obendrauf umgedreht leere Plastikflaschen. Ist das jetzt Aberglaube oder bringt das wirklich was?
Na, das macht man wegen den Geräuschen. Also, das ist halt so. Aber auch das funktioniert nicht. Also was man machen kann und so, das ist natürlich dann... Man sieht das mit abgeschlagenen Glasflaschen, die man dann in den Boden steckt. Und wenn der Wind so über diese Öffnung fegt, dann gibt es auch Geräusche. Aber was macht der Maulwurf? Der macht es einfach, der macht das Loch zu. Mhm. Der schiebt das Loch zu und dann ist Ruhe. Also das ist halt, natürlich auch ein Maulwurf mag es nicht, wenn es stinkt. Also auch hier kann man natürlich vielleicht versuchen, was mit Schnaps zu machen, um den zu vertreiben. Grundsätzlich sollte man erstmal gucken, was macht der eigentlich für einen Schaden? Ist der Schaden wirklich so groß? Oder ist es wirklich nur ein Schaden fürs Auge?
Herr Hansing, konnten wir Ihnen helfen?
Ja. Insofern ja, also die Erfahrung, dass das mit so Flaschen und sowas auch nicht so richtig funktioniert hat, die hat mein Freund auch gemacht. Und bei dem geht es so auch darum, dass da irgendwie auch so Platten sind, die dann ein bisschen abrutschen am Wegesrand und sowas, weil der ganze Garten da, die fühlen sich da halt wohl. Ne? Aber dann muss er wohl wahrscheinlich damit leben oder da physikalisch vorgehen. Also, oder mal mit dem Schnaps drauf kippen.
Ja. Ja. Herr Hansing, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, vielen Dank für die Info. Und schönen Tag.
Gerne, ebenso.
Schönen
danke.
Tag auch.
Tschüss. Tschüss. Hier haben wir noch eine E-Mail von Tim Schäfer. Und Tim Schäfer fragt sich, was soll er denn tun gegen die jedes Jahr wiederkehrende Kartoffelkäferplage? Wir sind also wieder bei den Schädlingen, die in mehreren Generationen auf seinem Acker rumturnen. Soll er sie weiter absammeln oder soll er sie umbringen, fragt er, Herr Wadas.
Das war ja früher so. Also Kartoffelkäfer ist ja so eine ganz tolle Sache. Da gab es ja mal so ein Gerücht, dass die Amerikaner die Kartoffelkäfer hier über unser Land gekippt haben, irgendwie während des Zweiten Weltkriegs oder so. Aber das stimmt alles nicht. Also der Kartoffelkäfer, den gibt es irgendwie seit dem 17. Jahrhundert. Irgendwie ist der eingeschleppt über den Seeweg und hat sich hier gut verbreitet. Früher war das die Aufgabe der Kinder. Das heißt also, dass man die Kartoffelkäfer abgesammelt hat. Das ist halt ganz, ist eine Möglichkeit. Aber was hat man früher noch gemacht? Es gab einen Trick und zwar auch mit Reinfahren. Das heißt, Reinfahren ist eine Chrysanthemenart, da kann man den Tee draus kochen und damit kann man dann seine Kartoffeln mit besprühen. Das Gute ist, man muss natürlich während den Anfängen, natürlich nicht, wenn hunderte von Kartoffelkäfern schon zu sehen sind, sondern das macht man frühzeitig und das mögen die Kartoffelkäfer nicht. Und die Raupen, die Larven, die eigentlich den größeren Schaden machen, die hören dann auf zu fressen. Und das kriegt man ganz gut so in den Griff. Man kann auch mit Neem arbeiten, auch das funktioniert.
Das hatten wir heute schon mal.
Genau.
Susanne Schulz-Ludwig ruft uns aus Düsseldorf an. Schönen guten Morgen, Frau Schulz-Ludwig.
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ich habe eine Frage. Ich habe hier, oder wir haben Gärten hier, die gehen, weil sie relativ groß sind, die gehen aufs Naturschutzgebiet los. Es gibt also praktisch keine Zäune. Ich habe alles hier, Rehe, Dachse, leider auch Füchse. Und der Fuchs ist mein Problem. Jeden Abend laufen die und kontrollieren praktisch bis an die Häuser alle Gärten. Also nebenan sind kleine Kaninchen, die dann verschwunden, die nicht richtig gesichert waren. Und ich habe ein Problem, er gräbt meinen Rasen immer wegen den Wühlmäusen an und das sind sehr kleine Löcher. Man knickt ständig um, wenn man über den Rasen läuft. Und ich habe halt das Problem, ich würde den gern vertreiben, weil wegen Fuchsbandwurm habe ich kein Interesse, hier irgendwas anzubauen. Ich würde gern ein bisschen Erdbeeren anbauen und halt so ein paar Kleinigkeiten so. Und was ich nicht abkoche, da weiß ich eben nicht. Ich möchte mir da nicht gesundheitlich Probleme holen. Da wollte ich mal fragen, habe ich irgendeine Chance? Weil der geht natürlich in alle Gärten, weil er dort überall was findet. So, und das ist jeder, also das Gras, wo der seinen üblichen Wege hat, ist regelrecht gescheitelt. Wie so ein Viehfahrt, den man manchmal im Gebirge sieht.
Das klingt jetzt fast für einen Fall fürs Forstamt. Trotzdem, Herr Waders, können Sie als Pflanzendoktor da trotzdem helfen?
Also das gibt halt schon, also das Beste ist natürlich ein Hund. Also da muss man sagen, so ein Hund, wenn man einen Hund hat.
Ja, keine Zäune.
Genau.
Und dann ist das hier Jagdgebiet und
ja, aber wenn Sie keinen Hund haben, besorgen Sie sich Hundehaare. Und verteilen Sie in regelmäßigen Abständen, wenn Sie jemanden kennen, der seinen Hund bürstet, dann lassen Sie sich die Hundehaare geben und dann verteilen Sie diese Hundehaare. Der Fuchs riecht das, dass da ein Hund in der Nähe ist und dann wird er das erstmal meiden. Irgendwann, so ein Fuchs ist schlau, ich denke mal, irgendwann wird der Fuchs das merken, aber erstmal ist es vielleicht nützt es ja, dass er andere Wege geht und dann eben ihren Garten meidet.
Das wäre schön. Ja, Hunde, genau. Dann hätte ich ein bisschen mehr Anbaumöglichkeiten hier.
Ja, ja. Frau Schulz-Ludwig, wir danken für den Anruf.
Ja, vielen Dank.
Ne? Schönes Wochenende.
Okay.
Ernie Bochmann hat uns aus München angerufen. Guten Morgen, Herr Bochmann.
Frau, guten Morgen.
Oh, Entschuldigung, ich hatte Ernie gelesen. Pardon, Frau Bochmann, pardon. Pardon.
Hallo, Frau Bochmann.
Ja, guten Morgen. Und zwar wollte ich gerne eine Anmerkung von mir geben, dass meine Pflanzen in der Wohnung derartig ins Kraut schießen, dass die mich schon verdrängen. Das heißt inzwischen schon die Pflanzen oder ich. Ich muss mir hier in München womöglich eine zweite Wohnung suchen. Aber ob das daran liegen kann, Kaffeesatz, Wahrsagerei, dass ich meinen Pflanzen in regelmäßigen Abständen immer eine Prise Kaffeesatz auf die Erde streue.
Das ist
ein alberner Aberglaube.
Frau Bochmann, da fällt mir was ein. Es gab früher mal ein Buch, Herr Waders, vielleicht kennt ihr es auch, das hieß Geranien und Kaffeesatz. Das war auch so ein Ratgeber für den Haushalt. Und da meine ich mich zu erinnern, dass auch, wie Sie schon sagten, Frau Bochmann, Kaffeesatz ein toller Dünger sein soll. Stimmt das?
Genau. Ja, also Kaffeesatz ist ein toller Dünger. Also den kann man als Dünger nehmen. Aber das liegt nicht nur, da gibt es jetzt bestimmt eine ganze Menge Hörer, die sagen, oh, aber Kaffeesatz mache ich ja auch und meine Pflanzen wachsen nicht so. Die Pflanzen fühlen sich einfach wohl bei Ihnen. Also Sie kümmern sich gut um Ihre Pflanzen. Sie haben den grünen Daumen.
Ja, das wundert mich nämlich, weil ich habe eine Pflanze von 1989, die hat mir jemand kurz nach der Maueröffnung mitgebracht als Präsent und die hat noch nie andere Erde bekommen und wuchert jedes Jahr wie verrückt. Also ich denke mir schon manchmal, das finde ich ganz sonderbar, dass die Pflanzen hier so wuchern.
Genau, also denen gefällt es Ihren Pflanzen und ich sage Ihnen, Ihre Pflanzen, wenn Sie dann umgetopft werden wollen, dann werden Ihre Pflanzen Ihnen das sagen. Und dann werden Sie das sehen.
Aha, gut, ja, dann ist schon recht. Dann vielen herzlichen Dank. Ich dünge also weiter mit Kaffeesatz.
Genau.
Und meine Haare mit koffeinhaltigen Haarwaschmittel wasche.
Wozu Kaffee alles gut sein kann. Frau Bochmann.
Alles wuchert dann.
Ja. Ja, wunderbar.
Frau Bochmann, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Bitte, bitte, schönen Tag. Wiederhören.
Ebenso, tschüss. Tschüss. Aus Köln ruft uns Josef Eblinghaus an. Herr Eblinghaus, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Schönen
Wir
Tag.
Haben ein Riesenproblem. Wir haben seit Jahren in unserem Garten, der mit ungefähr 15 Linden bestanden ist, Feuerwanzen. Und diese Feuerwanzen nehmen dieses Jahr überhand. Ich habe vor ein paar Tagen in der Morgensonne dann die ersten schätzungsweise 200, 250 Feuerwanzen gesehen und würde die gerne doch etwas in unserem Garten dezimieren. Was kann ich unternehmen?
Also, ich muss Ihnen wirklich sagen, Sie brauchen eigentlich überhaupt nichts unternehmen, weil die Feuerwanzen sind absolut ungefährlich. Die machen nichts. Die sind, also wir stöhnen alle und sagen alle, die Insekten sterben. Und wenn Sie in Ihrem Garten so viele Feuerwanzen haben, dann wissen Sie, dass Ihr Garten intakt ist, dass es in Ordnung ist, dass Sie, da können Sie stolz drauf sein. Da können Sie, also da können Sie jedem erzählen, dass Sie so viele Feuerwanzen haben, dass es bei Ihnen im Garten gut ist. Und
jetzt
da
muss
brauchen,
ich aber aufpassen, dass mir gleich nicht das Hemd platzt.
Oh.
So ist dann die Wurst geschwollen.
Ja, also das ist jetzt nicht die Antwort, die Sie haben wollten, vermute ich mal, Herr Eblinghaus. Herr Waders, zweiter Anlauf.
Ja, also gar, also wirklich, tun Sie nichts, lassen Sie die Feuerwanzen, freuen sich darüber, dass Sie Feuerwanzen in Ihrem Garten haben. Die tun nichts, die werden Ihnen kein Leid zufügen, auch nicht Ihren Baum, also Sie brauchen da gar keine. Aber machen Sie Fotos, ja, und ja, heben Sie die auf, schicken Sie den Ihren Freunden und das
aber, ist aber Herr Eblinghaus möchte die Feuerwanzen nicht haben, zumindest nicht in dieser großen Zahl. Kann ich vielleicht irgendwas tun, damit es ein bisschen weniger Feuerwanzen werden? Auch wenn Sie, Herr Waders, großer Fan der Feuerwanzen
nein,
sind.
Nein, da kann man nichts gegen tun. Das ist auch nicht gut, wenn man da was gegen tut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da werden sich jetzt viele andere Hörer sicherlich mir anschließen und sagen, das ist gut so, dass es die da sind. Und lassen Sie die. Das wird Jahre geben, da wird es wieder weniger sein. Und es wird Jahre sein, wo es eben mehr sind. Die tun Ihnen nichts, da brauchen Sie keine. Seien Sie froh, dass sie da sind.
Gut, dann danke ich für die Ratschläge.
Herr Eblinghaus, wir danken Ihnen für Ihren Anruf.
Ja, wiederhören.
Wiederhören, schönes Wochenende. Wiederhören. Monika Dressler ruft uns an aus Hamburg. Einen schönen guten Morgen, Frau Dressler.
Ja, guten Morgen. Da habe ich ja Glück, dass ich doch noch drankomme.
Guten Morgen.
Ich hatte schon gedacht, mein Problem sei so allgemein, dass das denn doch nicht so wichtig sei. Wir haben vor dem Haus eine alte englische Duftrose, so mit wunderschönen gelben Blüten gefüllten. Und der Busch ist 240 Meter etwa hoch. Ist aber aus einem kleinen Topf erstanden, den ich geschenkt bekommen habe, entstanden. Nun ist Folgendes, jedes Jahr aufs Neue kommen ganz viele Blüten, wunderschön, aber die Knospen, da sind erstmal ganz viel Blattläuse gleich drauf. Die habe ich dann versucht, weil ich auch absolut gegen Gift bin, versucht abzusammeln, aber das ist schon fast ein eigener Beruf. Also da braucht man eigentlich extrem viel Zeit zu. Und ist natürlich auch nicht ganz umfassend. Und dann blühen sie aber auf und dann ein bisschen später werden die Blätter oder viele der Blätter werden plötzlich gelb und kriegen dann irgendwie so schwarze Punkte. Und die kann man dann so ganz leicht von dem Hauptstamm abziehen.
Frau Dressler, das
also
Problem
sind auch krank.
Ja, das Problem kenne ich mit meinen Rosen nämlich auch. Das sind zwar keine alten englischen Duftrosen auf meiner Terrasse, aber das Problem mit den Läusen, das kenne ich auch. Herr Waders, was können wir tun?
Also da ist es zum Beispiel Ihre Rosen, also der Tee aus Knoblauch und Zwiebel.
Ah, da ist er wieder.
Ja, da wäre das perfekt. Also den Tee aus Knoblauch und Zwiebel. Und wenn wirklich, also das Erste, was Sie machen, Sie hängen nochmal einen Meisenkasten auf, weil die Meisen, was glauben Sie, was so ein Meisenpärchen an Blattläuse wegholt? Und wenn da können Sie gucken. Das ist wie, als wenn Sie irgendwie so Meisenknödel aufhängen im Winter, kommen die und holen die Blattläuse weg. Und wenn die Blattläuse wirklich mal dolle Überhand nehmen, wenn Sie sagen, okay, das ist mal so viel, dann können Sie einfach mit Rapsöl, das ist halt einfach, dann sprühen Sie Ihre Rose mit Rapsöl ein. Also sowas gibt es fertig im Geschäft, können Sie kaufen, so ein Pflanzenschutzmittel auf Basis von Rapsöl, oder Sie können sich das selbst anmischen. Sie nehmen 10 Milliliter Rapsöl auf 1 Liter warmen Wasser, schütteln das.
Moment mal, Schnäschel, ich fange gerade mit. Ein Liter warmes Wasser, 10 Milliliter.
Genau, da machen Sie das Rapsöl rein und dann müssen Sie aber unterschütteln, also damit immer das Rapsöl mit dem Wasser, also dass so eine Emulsion besteht, verbindet, und dann sprühen Sie damit Ihre Rose ein. Das ist halt, damit können Sie die reduzieren, und wenn dann die Meise noch vorbeikommt und ein paar wegholt, ist das auch überhaupt kein Problem. Also Sie brauchen dort keine...
Kann man denn jetzt noch einen Meisenkasten aufhängen?
Aber ja, können Sie immer noch. Hängen Sie es auf. Also und, ist es nie zu spät.
Und Frau Dressler,
aber da ganz in der Nähe ist gar, doch, da ist irgendwo ein Busch hier. Aber da, die, ja, dann werden die das ja, in welchem Umkreis, von wie vielen Metern finden die das,
die Meisen? Die fliegen schon ganz schön weit. Also das ist ja halt, Sie müssen das jetzt nicht direkt vor der Tür machen. Also die sonst, ja.
Und Frau Dressler, wenn Sie jetzt eigentlich nicht alles mitschreiben konnten, Sie können das nachlesen nochmal auf unserer Homepage oder aber auch in den beiden Büchern, die René Wadas zu dem Thema geschrieben hat als Pflanzenarzt. Da finden Sie die ganzen Informationen auch nochmal. Frau Dressler, wir danken Ihnen für Ihren Anruf.
Ganz schnell eine Frage hatte ich dazu. Darf ich, hallo?
Ja,
wir haben noch. Das hatte ich nämlich auch noch gesagt. Mir wurde gesagt, die kann man zurückschneiden, dann würde das am besten sein für die Pflanze jetzt zur Zeit der Forsythienblüte.
Genau, ja.
Und jetzt hat die aber schon ganz viel oben, so ganz viele.
Macht nichts. Absolut egal.
War bei mir auch egal.
Einfach runterschneiden.
Ich habe sie auch runtergeschnitten.
Wie viele Meter soll man die zurückschneiden?
Also bei Rosen ein starker Rückschnitt, nach einem starken Rückschnitt erfolgt ein starker Austrieb. Ja, das ist halt eins. Sie können also wirklich die Hälfte runternehmen, das ist überhaupt kein Problem.
Hälfte. Und ruhig jetzt.
Ja, also ruhig. Gut. Frau Dressler, vielen Dank für den Anruf.
Ja, ich danke Ihnen, das ist sehr nett.
Ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, war das früher, war das so, den Kaffee, den bekam ich in einem Café und die Blume, die bekam ich im Gartencenter. Heute ist es so, Kaffee bekommen Sie überall, take away oder to go heißt das Zauberwort und die Pflanze auch. Die bekommen Sie im Discounter genauso wie im Supermarkt und eben nicht nur im Gartencenter. Frage ich mich so ein bisschen, wie ist die Qualität dieser Blumen und Pflanzen, die ich mir zum Beispiel im Discounter kaufe?
Ja, also das muss ich an den Herrn Mögli denken. Mögli, der vorhin angerufen hat.
Herr
Mögli. Und zwar ist es immer ganz wichtig, wenn ich Pflanzen kaufe, kaufe ich Pflanzen bei meinem Gärtner des Vertrauens. Das kann natürlich im Gartencenter sein, das kann in der Gärtnerei sein. Das große Problem ist im Discounter, das heißt, am ersten Tag sehen die Pflanzen sicherlich auch noch gut aus. Die werden natürlich nicht so gepflegt und wenn ich sie am zweiten oder am dritten Tag kaufe, dann sehen sie dementsprechend auch aus. Also ich empfehle eigentlich immer, wenn Sie Pflanzen kaufen, kaufen Sie sich Pflanzen, also wirklich bei Ihrem Gärtner des Vertrauens, der wird Sie gut beraten, da kriegen Sie eine gute Qualität und da können Sie auch immer wieder zurück, wenn es mal ein Problem gibt.
Ich habe neulich gelesen, dass Samen, die ich nicht bei meinem Gärtner des Vertrauens kaufe, sondern zum Beispiel im Baumarkt, dass bei denen, selbst wenn es sich um angeblich wiederkehrende Blumen handelt, dass die so gezüchtet seien, dass die auch nur ein Jahr halten und dann muss ich mir neue kaufen. Das macht natürlich mehr Profit, stimmt das?
Nee, das stimmt halt nicht so. Hm. Das heißt also, wenn ich Saat, es gibt Gesetze, die eingehalten werden muss und wenn auf der Saat draufsteht, dass da eine Staude drin ist, ist da auch eine Staude drin. Und das ist halt auch, das ist nicht so. Es gibt zwar so Ausnahmen, das heißt im Rasenbereich, da gibt es schon mal so ein paar Tricks, dass man da so einjährige Gräser mit reinmischt, damit der Rasen dann dichter aussieht und dann kann man ihn auch billiger verkaufen. Aber bei der Blumensaat ist das wirklich so, das ist auch die Saat drin, die dort bezeichnet ist. Und da steht auch immer hinten drauf, wie lange die Keimfähigkeit ist und da muss sich auch jeder dran halten. Das ist egal, wo Sie die Saat kaufen, es muss sich jeder dran halten.
Unser Thema heute ist ja naturnah Gärtnern und Sie haben bislang in der Beantwortung der Hörerfragen auch ganz oft darauf hingewiesen, dass die Pflanzen einander selber helfen, dass das sozusagen ein symbiotisches Verhältnis ist. Man muss nur wissen, wie. Ich habe mich gefragt, Herr Wadas, wir leben in Zeiten, in denen die Klimaextreme immer größer werden. Das heißt, auf einen Starkregen folgt eine lange Dürreperiode. Gibt es Möglichkeiten, dass ich auch meinen Garten genau darauf einstelle, dass er sozusagen klimaangepasst wird?
Ja, und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, also der Gärtner, dass wir unsere Pflanzen unterstützen. Das heißt, dass wir sie widerstandsfähig machen. Und wie können wir das machen? Das gibt in der Natur Substanzen, die man einsetzen kann. Also es gibt Pflanzenstärkungsmittel, die man einsetzen kann, um die Pflanzen widerstandsfähig zu machen. Zum Beispiel gibt es einen Bacillus, der nennt sich Bacillus subtilis. Das ist einer, den man im Boden einarbeiten kann und der sorgt dafür, dass Pflanzen weniger Stress haben. Das heißt also, Pflanzen können dadurch besser Nährstoffe aufnehmen, sie können besser mit weniger Wasser, aber auch mit mehr Wasser auskommen. Also das sind solche Möglichkeiten, die man einsetzen kann, um die Pflanzen widerstandsfähig zu machen. Und das ist eben ganz wichtig. Auch für unsere Bäume. Unsere Bäume sind alle viel zu fett. Das heißt, die kriegen viel zu viel Nährstoffe, die wachsen viel zu schnell. Das heißt also, diese Holzdichte ist nicht so, wie es einmal war. Das ist immer das große Problem. Also,
müsste ich zum Beispiel auch sowas wie Hecken und Sträucher verstärkt einsetzen, also um die Bodenfeuchte zu halten oder auch vielleicht um Schutz vor starken Winden zu machen, dass ich darauf eben auch achte?
Ja, das, zum Beispiel kann man das im Garten machen, wenn ich im Gemüse, es gibt so die drei guten Schwestern, das heißt also, ich pflanze zum Beispiel einen Kürbis und der Kürbis, diese großen Blätter, die sorgen dafür, dass der Boden beschattet wird, dann pflanze ich, also das pflanze ich alles wild durcheinander und dann kommt dann die Leguminosen, wie zum Beispiel meine Erbsen, werden dazwischen, die binden den Stickstoff aus der Luft und sorgen dafür, dass Stickstoff verfügbar wird und dann kommt der Zuckermais dazwischen, der eben, genügend Licht bekommt und oben drüber wächst und eben auch von dem Stickstoff der Leguminosen was von abbekommt. Und so, man muss sich halt immer Gedanken machen, was mache ich oder wie pflanze ich, damit meine Ernte gut wird, dass meinen Pflanzen gut geht. Manchmal ist Learning by Doing, also manchmal muss man auch einfach mal ausprobieren.
Aus dem Spreewald ruft uns Thea Ulrich an. Schönen guten Morgen.
Mag ich nicht, ich mache das hier straff.
Guten Morgen, hallo. Sie sind jetzt auf Sendung.
Hallo?
Hallo? Hallo, ja.
Und ja, da gab es noch ein kurzes Zwiegespräch mit dem Ehemann, glaube ich. Ne? Frau Ulrich, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Frau Ulrich aus Geuerz. Ich höre mit Interesse Ihren Gartenfunk, aber ich habe ein ganz großes Problem mit den Nacktschnecken. Und die erste habe ich heute früh schon wieder entdeckt. Das fängt also an. Welche Bedeutung oder welche Schäden haben die Nacktschnecken, die braunen, die schwarzen und die gescheckten?
Also es gibt einmal die gescheckte, das sind meistens Tigerschlegel. Die sollten Sie auf alle Fälle leben lassen, weil was machen diese gescheckten, die Tigerschlegel, die fressen zum Beispiel die Nacktschnecken und die Eier der Nacktschnecken und die fressen nur abgestorbenes Pflanzenmaterial. Also die sollten Sie auf alle Fälle schützen, da sollten Sie nichts gegen tun. Ihre Nacktschnecken, die können Sie auch absammeln, das ist okay, die sammeln Sie ab und bringen die vielleicht dorthin, wo Sie keinen Schaden machen können. Wenn Sie zum Beispiel die Nacktschnecken von ihrem Gemüse fernhalten möchten, gibt es zum Beispiel ein Wurmfarn. Das heißt, die Schnecken wissen ganz genau, weil Schnecken sind super intelligent. Die wissen, dass Wurmfarn giftig ist. Das heißt also, wenn sie dann ein paar Wurmfarnblätter zwischen ihren Salat legen, dann machen die Schnecken dann Bogen drum. Die gehen dann, da kann sich mal eine verirren, aber die gehen einen großen Bogen um und suchen sich andere Jagdgründe. Oder sie können natürlich auch kleine Schälchen aufstellen, wo sie wirklich so Gemüsereste reintun und die wirklich die Schnecken gezielt eben zu Futterstellen locken, wo sie keinen Schaden machen. Also das kann man alles machen, da sparen sie eine Menge Geld, brauchen eben kein Schneckenkorn kaufen und tun noch was Gutes.
Aber die braunen und die schwarzen, die sind gleich schädlich. Nur
die fressen auch, die gescheckten nicht. Das sind die Tigerschlegel. Ja, genau.
Ah, ja.
Frau Ulrich.
Habe ich jetzt auch, die hatte ich vor Jahren nicht. Und die Schnecken machen ganz schön Schaden, vor allen Dingen bei den Blumen.
Genau, und beim Salat, das kenne ich auch. Aber ich habe gelernt, es gibt gute Schnecken und nicht so gute Schnecken, Herr Wadas. Kann man das so sagen?
Genau.
Frau Ulrich, konnten wir Ihnen helfen?
Ja.
Dankeschön. Ja. Danke für Ihren Anruf. Schönes Wochenende noch.
Genau.
Tschüss.
Danke, tschüss. Aus Neustadt Orla ruft uns Jürgen Streit an. Schönen guten Morgen, Herr Streit.
Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe mal eine Frage zum Wundverschluss bei abgesägten Ästen.
Ja.
Also es gibt ja Möglichkeiten, Wundbalsam mit Fungiziden, Baumwachs. Und habe ich jetzt gelesen im Internet, dass es wäre nicht so gut. Also für einen Kleingarten oder einen Kleingartner empfiehlt es sich eben, auf die Selbsthellungskräfte des Baumes zu vertrauen. Und wie ist da jetzt der aktuelle oder der beste Stand?
Also der beste Stand ist, das heißt also, wenn Sie was Gutes tun wollen, dann nehmen Sie einen Wundverschluss und zwar einen klaren Wundverschluss. Also zum Beispiel, das sind dann Baumharze, die dort die entwickelt, die sind dann durchsichtig und damit wird dann wirklich nur der Rand bestrichen. Das heißt, die Mitte lassen Sie frei und der Rand, also dort, wo die Rinde dran ist, die angesägte Rinde, die können Sie damit überstreichen. Das ist in Ordnung. Aber trotzdem, so bei kleinen Wunden kann der Baum das völlig alleine. Also da muss das nicht sein. Also das ist halt, oft ist es halt einfach für unser Auge. Das heißt also, wenn Sie Ihren Baum geschnitten haben und Sie wollen diese großen Wundstellen nicht sehen, gibt es diese Wundverschlussmittel, die das ja farblich dann so anpassen, dass man von Weitem gar nicht mehr sieht, dass man den Baum geschnitten hat. Das muss nicht sein, weil der Baum kann das eigentlich alleine. Weil in der Natur muss er das auch können. Das heißt, wenn dann der Sturm den Ast abreißt oder so, dann muss er eben diese Wunde auch selbst verschließen. Da kommt auch keiner und streicht da was drauf.
Aha. Herr Streit?
Gut. Ja, richtig, danke. Gut, das Optische ist ja nicht so schlimm, wenn man sieht, das ist ein Ast weg oder was.
Ja.
Aber es ging darum, dass der Baum keinen Schaden nimmt.
Nein, also wenn Sie ganz große Äste abnehmen, dann bestreichen Sie den Rand, in die Mitte lassen Sie offen und bestreichen wirklich nur den Rand, da wo die Rinde ist, und dann ist das völlig ausreichend.
Aha, gut, okay, vielen Dank.
Herr Streit, wir danken Ihnen auch für den Anruf und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Wiederhören.
Danke.
Sarah Mellinghaus hat uns aus Berlin angerufen, und Frau Mellinghaus, erstmal schönen guten Morgen.
Könnte das auch Merlinghaus gewesen sein?
Merlinghaus, ja.
Gut, wunderbar.
Ich habe auch gedacht, ich hätte Merlinghaus gesagt, aber wenn ich es nicht gesagt habe, bitte ich um Entschuldigung. Frau Merlinghaus,
nein, alles in Ordnung.
Sie haben einen Tipp.
Jawohl, ich habe Freunde, die einen großen Garten haben und wollten gerne Bienen im Garten haben, und aber nicht die Zeit. Also wir hatten einfach nicht die Zeit, um sich wirklich um die Bienen zu kümmern. Und da haben sie einen Jungimker gefragt, der sozusagen in den Anfängen war und ihm angeboten, dass er einen Bienenstock in ihren Garten stellt. Und da stehen mittlerweile zwei.
Verzeihung? Tolle Idee.
Ja, da stehen jetzt mittlerweile zwei, und die haben ihre Pflanzen versorgt, kriegen ein paar Gläser Honig von dem Imker und sind ganz glücklich mit dieser Lösung.
Ja, das ist eine richtig gute Lösung. Also das kann ich dann auch empfehlen. Also das ist viel, viel besser, als wenn man anfängt und sich selbst irgendwie so einen Bienenstock in den Garten stellt und weiß gar nicht, was man machen soll.
Dann habe ich noch eine Frage. Diese wunderbare Geschichte mit Knoblauch und Zwiebelsud für die Rosen. Also das soll ja auch bei den Rosen gegen Pilze helfen.
Ja.
Hilft das auch bei Malvenrost?
Also man kann es, wenn man es frühzeitig einsetzt und regelmäßig, dann wird es unterdrückt. Also Sie werden merken, das wird nicht ganz so dramatisch auftreten wie immer, aber das eine oder andere Blatt kann natürlich immer noch den Malvenrost bekommen. Aber wenn Sie frühzeitig damit einfangen, aber wenn Sie jetzt gucken und gucken sich die Malven jetzt an, dann sehen Sie manchmal, dass dort schon der Rostpilz da ist. Also wenn da noch nichts zu sehen ist und Sie fangen jetzt an, dann können Sie gute Erfolge erzielen, dass Ihre Malven sauber bleiben.
Und eben auch einsprühen.
Immer einsprühen, genau. Und regelmäßig, also wirklich so einmal die Woche, so in der Vegetationszeit, wenn die Pflanzen richtig wachsen, also wirklich einmal die Woche dann mal durchgehen und alle meine Pflanzen, die pilzanfällig sind, eben damit behandeln. Man braucht keine Angst haben, dass jetzt alle Pflanzen nach Knoblauch stinken. Also das wird also ganz schnell verfliegen. Also gar keine
Sorgen. Mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Ja,
okay. Und mich hat so ein bisschen gewundert, Sie haben ja gegen einige Fraßfeinde dieses Gesteinsmehl empfohlen.
Ja.
Urgesteinsmehl, glaube
ich. Urgesteinsmehl.
Da steht sogar noch welches bei mir rum, und ich habe gedacht, Mensch, klappt das vielleicht auch bei den Dickmaulrüssler-Larven?
Nein, das klappt es nicht, weil die zu tief sitzen. Da kommt das Urgesteinsmehl nicht dran. Also geht wirklich nur da, wo die Larven also wirklich so unter der Grasnarbe und ziemlich dicht sind unter dem Boden. Wenn die tiefer sind, dauert das viel zu lange, bis das Urgesteinsmehl da hingelangt, wo es hingelangen soll. Das ist halt leider nicht so. Das funktioniert nicht so. Aber Sie können also auch das ist ein ganz altes Mittel. Das hat man vor 150 Jahren schon gemacht. Das heißt also, wenn der Kohlweißling kam oder irgendwo, ja, und dann man hat auch sein Kohl damit überstreut und um eben vor Fraßschäden zu schützen.
Verstehe.
Frau Merlinghaus, wir danken für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen.
Schönes Wochenende.
Auf Wiedersehen. Auch. Tschüss.
Tschüss.
Wir gehen jetzt nochmal vom Garten draußen hinein ins Zimmer. Dazu hat Kai Krämer eine Anmerkung. Guten Morgen, Herr Krämer.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Meine Frage ist, ich habe einen Elefantenfuß, und den hatte ich vor einiger Zeit aus meinem alten Jugendzimmer bei meinen Eltern abgeholt, und der war dort ziemlich trocken, und es kommen zwar wieder Blätter, aber die Spitzen sind trocken und manchmal bilden sich braune Flecken an den neuen Trieben. Und da wollte ich wissen, was man da machen kann.
Also grundsätzlich Elefantenfuß, also ganz wichtig, der sollte also recht trocken gehalten werden.
Ja.
Das heißt also nicht zu viel Wasser, dann kann er ganz schnell anfangen zu faulen. Und so trockene Spitzen ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt, also Wasserhaushalt. Aber das kann natürlich auch sein, dass Nährstoffe fehlen, dass man halt vielleicht auch überlegen sollte, oder mal, wann hat man das letzte Mal gedüngt, wann hat er das letzte Mal Nährstoffe bekommen. Also auch das kann eine Ursache sein. Aber meistens ist es halt so, dass der einfach zu feucht gehalten wird. Also so ein Elefantenfuß, der braucht also wenig Wasser. Wenn man den, alle 14 Tage mal ein bisschen gießt, ist das eigentlich völlig ausreichend.
Okay, gut. Und wenn ich ihn düngen sollte, gehen dort diese konventionellen Düngestäbchen?
Also eigentlich eher weniger, weil bis die sich auflösen, da er nicht viel Wasser braucht, lösen die sich sehr, sehr langsam oder fast gar nicht auf.
Ja.
Also hier empfehle ich also wirklich dann einen Flüssigdünger zu nehmen. Nehmen Sie einen Flüssigdünger, Grünpflanzendünger, irgendwas, was Sie haben oder was Sie sich besorgen, und dann düngen Sie den regeln. Immer in der Sommerzeit, ich sage immer in der Sommerzeit, das heißt, wenn die Uhren umgestellt werden, geht es los mit dem Düngen, also mit allen Zimmerpflanzen, weil die Tageslänge dann lang genug ist. Die machen wieder genug Photosynthese und können den Dünger auch verarbeiten. Und nachher zum Herbst hin, wenn die Uhren wieder umgestellt werden, dann hört man auf, dann gehen die in die Winterpause.
Alles klar. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen auch, Herr Krämer, für den Anruf.
Bitte.
Auf Wiedersehen.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Herr Waders, was mir ganz stark auffällt jetzt im Gespräch mit Ihnen, Sie lieben Pflanzen, Sie brennen dafür, Sie identifizieren sich teilweise auch mit dem Leid dieser Pflanzen. Mögen Sie eigentlich den Titel Pflanzenversteher?
Oh, ja, eigentlich, ja, das geht auch, ja. Das ist, aber ich glaube, ich bin eher der Pflanzenarzt als Sie.
Ich habe, was mir auffällt in Ihren Büchern, ist, dass Sie sehr oft eine Mensch-Pflanzen-Analogie wählen. Ein Kapitel in Ihrem neuen Buch heißt zum Beispiel „Das Gehirn der Pflanze, die Wurzel“. Wie weit trägt für Sie dieser Vergleich Mensch-Pflanze?
Ja, also ich vergleiche das natürlich immer. Ich gucke immer in der Natur auch immer, was machen oder was nutzen eigentlich die Menschen zum Beispiel in der Medizin an Pflanzen, um sich zu heilen, und da kommen dann auch meine Rezepte irgendwo her. Und dann überlege ich halt, und dann überlege ich auch immer, die Pflanze ist eigentlich auch, ist ja auch ein Lebewesen, und dann denke ich mir manchmal, ja, so eine Wurzel ist halt wie das Gehirn, das ist dann im Dunkeln, unser Gehirn ist ja auch eigentlich im Dunkeln, da verschlossen im Kopf, und muss eine ganze Menge machen, und die Wurzel da unten im Boden ist eben wie das Gehirn, braucht Sauerstoff. Ja, wenn wir keinen Sauerstoff bekommen in unserem Gehirn, geht es uns schlecht. Und so sieht es bei der Wurzel genauso aus, mit Wasser, mit allen Nährstoffen, und da kann man also viele Parallelen ziehen.
Mir ist auch aufgefallen, dass Sie sehr oft mit Gerüchen arbeiten, zum Beispiel Gestank war ein großes Thema, Schnaps. Das heißt, die Pflanzen riechen, sie können auch hören, sagen Sie.
Ja.
Viele werfen ja dann die Hände hoch und sagen, oh Gott, das klingt so sehr nach Esoterik. Ich frage mal anders, wie viel Esoterik braucht auch das Gärtnerhandwerk?
Ja, eigentlich schon eine ganze Menge. Also ich denke mal, das geht schon, und das ist auch ganz wichtig, weil wir vieles nicht verstehen. Das heißt, wir sind noch nicht so entwickelt. Also seit 400 Millionen Jahren gibt es Pflanzen auf dieser Erde, und die Pflanzen sind viel weiterentwickelt. Und für uns ist es so selbstverständlich, weil sie uns jeden Tag begegnen. Und ich glaube, wir verstehen noch nicht alles. Und ich glaube, wenn wir viel mehr verstehen würden, würden wir auch mit unserer Umwelt, mit unserer Natur ganz anders umgehen. Und das ist halt, daran müssen wir arbeiten. Und da darf man also auch schon so eine Schwelle mal überschreiten.
René Waders, wenn Sie sich jetzt nicht alles merken konnten in diesen knapp 2 Stunden, dann können Sie es gerne nachlesen auf unserer Internetseite. Ergänzend und vertiefend finden Sie das aber auch in den beiden Büchern von René Waders. Die heißen „Hausbesuch vom Pflanzenarzt, Tipps und Tricks für Garten und Balkon“ und ganz neu erschienen „Der Pflanzenarzt, mein großes Praxisbuch für Garten und Balkon“, beide im Rowohlt Verlag. Herr Waders, als Abschlusswort vielleicht noch: Wie wichtig ist Ihnen, dass Menschen überhaupt gärtnern?
Also ganz wichtig, das ist Kultur, und das sollte man uns auch nicht nehmen, und das sollten wir auch immer weitermachen, und wir sollten es unseren Kindern beibringen, und auch, dass das immer weiter geschieht, weil seitdem die Menschheit sesshaft ist, gärtnert sie in jeglicher Form, und das soll auch so weitergehen, und nichts ist entspannender und erholsamer als im Garten zu arbeiten oder auch nur zum Chillen, ja.
Ich danke meinem Experten René Waders. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Fragen und Anregungen. In der Lesart nach 11 Uhr ist heute der britische Historiker Brent Sims zu Gast. Pünktlich zur Brexit-Abstimmung hat er ein Buch geschrieben: Die Briten und Europa, 1000 Jahre Konflikt und Kooperation. Mein Name ist André Hatting. Auf Wiederhören.